Du, Andi?
Ja, Thorsten.
Das ist ganz schön spaßbefreit gerade.
Ja, also ich habe ja letzte Woche noch gesagt, fatalistische Intros, habe ich mir keine mehr überlegt, aber jetzt müssen wir langsam mal wieder.
Hoffnung war gestern. Wir sitzen im Zug zurück aus Kiel gerade, eine gute Stunde nach Abpfiff, würde ich jetzt sagen.
Ja.
Und das fühlt sich gerade alles ganz schön mies an, auch die Reaktion nach dem Spiel und ja, das Nicht-Verabschieden der Mannschaft, auch durch die organisierte Szene. Der Baum brennt nicht nur, er hat auch schon Äste verloren.
Ja, und wie wir so sind, gucken wir vielleicht doch mit einem, naja, versuchen wir es mal, mit einem motivierten Auge auf die Nichtleistung.
Dazu schauen wir natürlich auf unseren nächsten Gegner, den 1. FC Magdeburg, und haben vom guten Thomas, vom Nur der FCM-Podcast, dazu eine erste Einschätzung. Vielleicht das eine Team in der Liga, bei dem es noch schlimmer läuft als bei uns. Der Druck wird also nicht weniger, im Grunde auch für uns.
Ja.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf-Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen, da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Und mit mir bei dieser 99. Folge von Gebrabbel Rot-Weiß ist niemand Geringeres als
Nena, die gleich für euch hier live im Zug 99 Luftballons singt. Mhm. Und ich bin auch dabei, der Andi, ich begrüße euch ganz herzlich. 99 ist ganz kurz vor 100. Und da wissen wir alle, was da passiert.
Ja, ich freue mich sehr, dass du deinen Humor nicht verloren hast an dieser Stelle. Ich fühle mich wirklich, wirklich schlecht. Ich muss ernsthaft sagen, ich bin ein bisschen geschockt von der Leistung der zweiten Halbzeit. 0-1 liest sich auf dem Papier vielleicht besser, als man denkt, denn das war schon sehr übel in der zweiten Halbzeit. Aber darüber werden wir reden. Wir blicken aber trotz allem ganz kurz einmal voraus. Wie immer zweimal, am Anfang und am Ende der Folge.
Ja.
Es sind nur noch wie viele Tage jetzt?
Ja, heute ist jetzt Sonntag. Wenn ihr das hört, ist vermutlich Montag. Das heißt Montag auf Dienstag, auf Mittwoch, auf Donnerstag. Noch dreimal schlafen, Thorsten. Wie wenn das Christkind kommt.
Noch dreimal schlafen?
Ja.
Auf Montag, auf Dienstag, Mittwoch, auf Donnerstag.
Ja, aber wenn die Leute das,
viermal schlafen.
Ja, aber wenn die Leute das hören, dann ist wahrscheinlich Montag.
Ja, da unterschätzt du ja meine
also drei Fähigkeiten. Je nachdem, wann ihr das hört, ist das noch 4 bis maximal 1 schlafen.
Ja, genau. Also irgendwie auf der Zeitspanne. Wir wollen sagen, am Donnerstag ist es soweit. Denn wenn heute die 99. Folge ist, dann ist die nächste die 100.
Das hast du sehr, sehr gut gerechnet.
Ja, da bin ich erprobt. Und wenn ihr immer noch drüber nachdenkt, ob ihr das jetzt machen sollt oder nicht, an diesem Donnerstag um 19.30 Uhr, Donnerstag, dem 13.11. in die Rette Matenge, in die Düsseldorf-Altstadt zu kommen, dann sagen wir, tut das.
Ja.
Es wird gemütlich, also ein paar Leute werden schon da sein, so ist es nicht. Und hübsch machen solltet ihr euch auch, denn möglicherweise werden auch Bildaufnahmen von diesem Abend vorliegen. Also
oha.
Bild- und Videoaufnahmen, bewegte Bilder.
Hauptsächlich von uns wahrscheinlich.
Also genau.
Macht euch jetzt nicht so Riesenmühe, wenn ihr ein Paillettenglitzerkleid anziehen wollt, ein bodenlanges, ist in Ordnung.
Ja.
Aber muss nicht.
Genau. Alle Stargäste haben zugesagt.
Ja.
Nochmal bestätigt diese Woche.
Ja. Wir feiern eine Vogelhochzeit.
Richtig. Nur die Lerche.
Die ist noch im Wald geblieben. Die haben wir nicht dabei.
Ja. Die Preise sind gezählt und verstaut. Schon vor Ort teilweise, weil es so viel ist, dass wir das nicht per Hand alles mitbringen können.
Ja, aber ich habe einen Bollerwagen, den ich noch packen muss, weil es ist noch mehr jetzt
stimmt,
bei uns.
Es ist noch mehr dazu gekommen.
Noch was dazu gekommen.
Ja, alle Fragen sind
gestellt.
Eine wirklich großartige Top 5 ist vorbereitet.
Ja.
Und wie gesagt, und wir werden 2 Stargäste an diesem Abend. Also so viel Programm hatten wir noch nie in einer Folge. Rechnet auch mal nicht mit einer Stunde.
Wir werden natürlich hoppla hopp durch die Folge galoppieren, wie ihr das von uns gewohnt seid.
Ja.
Aber trotzdem, ich denke mal, so ein paar Minütchen müsst ihr euch Zeit nehmen.
Genau.
Ja.
Das war die Kurve von
Huch. So, Thorsten, Ich sehe, was du trinkst, aber das ist nicht das, über was wir reden wollen.
Denn nee, du trinkst auch also das gleiche, also genau. Dasselbe Getränk, aber nicht aus derselben Flasche, sondern
ja. Aus einer aktuell trinken wir beide eine Cola Zero, aber das ist nicht, worüber wir reden möchten, denn
nein.
Wir haben gestern Abend bereits für euch ein Getränk getestet und jetzt kommt das Geräusch. Nein, also wir haben gestern Abend ein Bier getrunken. Ich weiß schon gar nicht mehr, was genau war.
Wir müssen fragen, was trankst du?
Ja, was trankst du, Thorsten?
Oder du, Gebrabbel. Wir tranken ein Flensburger
Dunkel-Dingsbums.
Verflixt.
Ich guck das sofort.
Ja, ich nehme gerade auf dem Handy auf. Ich kann da gerade. Ich will da nicht den Prozess stören. Jetzt können natürlich meine Fotos reingucken. Ich habe mir ein Foto geknipst, das ihr idealerweise, wenn ihr den richtigen Podcatcher verwendet, jetzt auch seht. Und es ist natürlich, da ist es auch schon, das Kellerbier von Flensburger.
Ah.
So.
Ja, war ein bisschen mau.
Ich habe schon im Urlaub an der Ostsee vor ein paar Monaten das Flensburger, ich glaube Strandbräu heißt es, probiert. Und das fand ich ähnlich laff. Also das waren so, die waren außerordentlich wässrig. Und für wässriges Bier haben sie doch schon das Gold. Oder?
Ja, ich bin jetzt nicht so der Riesen-Flens-Konnoisseur. Also ich trinke das. Aber es würde jetzt im Normalfall, würde jetzt keine Kiste Flensburger zu mir seinen Weg finden.
Aus meiner Sicht ein ganz hervorragendes Bier. Was trinkst du denn? Wahrscheinlich Feltins oder so.
Ich trinke eigentlich fast gar kein Bier, aber dann gerne Budweiser. Oder halt, bei uns trinkt man viel Bolten.
Bolten alt.
Ja, das ist okay.
Also, das heißt, du entscheidest dich sowohl beim Pilz gegen dein Heimatland, als auch beim Altbier gegen deine Heimatstadt. Ja. Lass dich so im Raum stehen.
Ja.
Müssen wir alle draus machen.
Volksverräter.
Das hast du jetzt gesagt. Ich wollte hier niemandem was in den Mund legen, aber ich finde, die Pattern ist auffällig. Der Modus operandi ist damit gesetzt.
Auf jeden Fall, ja.
Und Verrat kommt vermutlich drin vor. Ja.
So.
Aber Andi, lass uns widmen. Wir merken schon, wir sind kurz angebunden für heute.
Ja.
Dann müssen wir alle durch.
Ich habe jetzt tatsächlich die Herausforderung hier, dass ich kurz diese Internetseite öffnen muss, weil
du es nicht notiert hast. Oder du hast vergessen, welcher Spieler es war.
Nein, ich weiß, welcher Spieler es war, aber ich kenne die mannigfachen Einsatzorte tatsächlich nicht aus dem Kopf. Aber
machst du noch die 44 oder
ja,
welche Nummer?
Ja, wir widmen heute die Nummer 44. Und der Spieler, über den wir sprechen, ist mittlerweile 58 Jahre alt. Das ordnet ihn ungefähr in unserem Alter ein.
Er hat 58. Ja. In deinem vielleicht. In meinem not even close.
Ende der 80er Jahre bei Dynamo Moskau seine Karriere begonnen. Ist dann 92, 93 nach Genua. Hat einen kurzen Abstecher vermutlich im Winter nach Olympique Marseille gemacht.
Ich weiß es eigentlich schon.
Ist zu Dynamo Moskau gewechselt und hat dann 1996, 97 die Fortuna mit der Nummer 44 beehrt.
Stand 88 im Europameisterschaftskader der UdSSR und hat damals, meine ich, auch ein Spiel in Düsseldorf absolviert. Ist aber meines Wissens nach technisch gesehen heute in Moldau geboren.
Odessa Markewka Odessa. Das ist, das ist irgendeine ganz komische Fahne, die ich noch nie gesehen habe, ja.
Ich löse dann auf.
Ja, bitte.
Igor Dobrowolski.
Das ist vollkommen korrekt.
Ja.
Offensiver Mittelfeldspieler.
Hab ich noch nie über den geredet.
Nein, ich habe extra nachgeguckt.
Das irritiert mich aber. Okay.
Weil er hatte sonst noch die Nummer 10 und ich habe mir, eigentlich immer notiere ich mir, wen wir schon hatten.
Das müsste ich bei den Getränken mal machen.
Ja, vielleicht ist meine Notiz auch falsch, aber Thorsten, was fällt dir zu Igor Dobrowolski, der diverse Titel hier gewonnen hat?
Ja, der Mann war hochdekoriert, als er kurz vor Transferschluss damals in der Saison 96, 97 kam. Und man konnte definitiv sehr schnell sehen, dass er qualitativ wirklich gut war. Das Problem ist, er hat sich auch ein bisschen wie ein Starspieler benommen. Er hatte so die Allüren, konnte man ihm nicht absprechen. Seine Frau mit einer großen Vorliebe für Pelzmäntel hat sich auf der Kühe auf jeden Fall sehr wohl gefühlt. Und es war fast schon interessant, dass er dann sogar in der zweiten Liga noch geblieben ist. Ich glaube, er war sehr teuer. Eben, du hast ja gerade die Vita vorgelesen.
Ja, Champions League-Sieger mit Marseille geworden
Und der hat wirklich auch stark im offensiven Mittelfeld teilweise gespielt, hatte auch selber eine gewisse Torgefahr, gerade auch im Zusammenspiel mit Sergei Juran, der dann in der Zeit hier auch kam. Das hat durchaus gepasst. Es hat aber nicht gereicht. Die Qualität war bei ihm und bei Johann gut. Die Einstellung war so ein bisschen das Problem. Und ich war damals sehr überrascht, dass er in der zweiten Liga geblieben ist, aber so richtig Teil des Teams. Und ich glaube, er war ein ziemlicher Einzelgänger bei uns. Vielleicht auch sprachlich, so einer der Gründe. Weshalb das dann am Ende doch irgendwie nie so richtig funktioniert hat. Aber Dobrowolski, echt ein guter Spieler.
Ja, vor allem, wenn du überlegst, 58 Spiele für uns gemacht, 15 eigene Tore, 3 Tore vorbereitet, das ist schon ganz ordentlich.
Ja, das ist ganz ordentlich. Nein. Tja.
Tja, dann haben wir das auch geschafft. Dann könnte ich jetzt in meinen Postsäckerl gucken, aber das ist ziemlich leer. Das ist sehr, sehr schade.
Das ist auch schade.
Ich wollte sagen, dass ich ein Tränchen im Auge habe, denn mein Posteingang war in letzter Zeit sehr, sehr leer. Mhm. Wir haben auf unsere Sonderfolgen, Finanzen und Trainerwechsel, sehr viel Rückmeldung bekommen. Die normalen Folgen ziehen jetzt gerade nicht so, sind nicht das Licht, was die E-Mail-Motten anzieht. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass die Leute sich ihre Kraft sparen, um mit uns bei der 100. Folge gemeinsam zu diskutieren. Aber ihr dürft sehr, sehr gerne, wenn ihr möchtet, unter kontakt@gebrabbelrotweiß.de dürft ihr uns schreiben und üblicherweise antworten wir auch.
Ja. Natürlich gehen auch die anderen Social-Media-Kanäle, das kriegen wir auch mit. Aber ich sag mal, die höchste Wahrscheinlichkeit auf eine Antwort gibt's bei den E-Mails. Die kann man sich ein bisschen besser dafür zurechtlegen. Bei Instagram oder so geht das gerne schon mal unter, weil es hier und da durchaus die ein oder andere Nachricht gibt zu auch irgendwelchen Posts und so. Darum, da muss man immer so ein bisschen, na, ich sag mal, drauf Acht geben.
Ja, richtig.
Darum, das ist in der Tat unser Hinweis. Und wo wir gerade beim Werben sind, wir hatten ja auch vor anderthalb Wochen, vor gut einer Woche, wieder unseren monatlichen Stream Gedattelrot-Weiß, wo wir die nächsten Partien vorgespielt haben. Ich sag mal so, so viel besser lief es für uns gegen Kiel auch nicht, aber wir haben wenigstens 2 Tore geschossen,
ja,
unterm Strich. Und da könnt ihr auch noch reinschauen, da haben wir auch bereits die Partie gegen Magdeburg, die liegt auch schon vor. Und dann wird es Ende des Monats den nächsten Stream geben mit ja den
anderen Spielen.
Dresden und Schalke und Elversberg, Fürth. Ich glaube, das sind noch die Spiele, die dann dieses Jahr im Dezember noch anstehen.
Thorsten, du bist so zurückhaltend. Du hast selber ja auch noch einen tollen Stream abgeliefert, denn du hast,
das war Halloween,
Dracula getötet.
Ja, ich habe ihn technisch gesehen wiederbelebt, um ihn dann nochmal zu töten. Und eigentlich ist er von vornherein ja eigentlich per Definition schon tot.
Das ist alles total verrückt.
Es ist kompliziert. Ja, ich habe an Halloween sozusagen jetzt, nachdem ich vor einem Jahr Castlevania 1, ein klassisches, altes, ja, kleines Horrorspielchen, Actionspiel durchgespielt hatte, habe ich das Ganze jetzt mit Castlevania 2 gemacht. Das ist tatsächlich ein bisschen größer, weshalb es auf 2 Streams aufgeteilt war. Ich habe diese Woche die zweite Hälfte noch aufgenommen. Und das könnt ihr euch auch auf unserem YouTube-Kanal Gebrabbel Rot-Weiß, könnt ihr euch das alles angucken, wenn ihr möchtet. Findet ihr auch die Folgen hier, allerdings ohne die Bilder. Das klappt irgendwie mit YouTube nicht, dass die automatisch übernommen werden. Und da fehlt mir leider die Zeit, da auch nochmal die Bilder alle hochzuladen und die Folgen umzuschneiden. Sorry for that. Nehmt einfach einen der diversen Podcatcher, die das auch nochmal möglich machen.
Ja. In unserem News-Sektor, den wir natürlich auch jede Woche hier für euch bieten, hat sich eingeschlichen, dass die Fortuna das Wintertrainingslager absolviert. Das ist wenig überraschend, dass sie es generell tut. Sie absolviert es vom 4. Januar bis zum 11. Januar. Man ist wieder in Marbella und ja.
Ist so schön warm im Januar. Andi, warst du im Januar schon mal in Urlaub?
Ich war im warmen Urlaub? Nee, das nicht. Ich war schon mal in einem Skiurlaub, aber ich war, glaube ich, noch nie im Januar irgendwo in Spanien zum Beispiel.
Müsste man mal ausprobieren. Irgendwann.
Eines fernen Tages werden wir das
vielleicht schaffen. Eines fernen Tages müsste man das ausprobieren.
Wir behalten das mal im Hinterkopf.
Wir behalten das mal im Hinterkopf als Idee. Ja, und wir haben es gerade schon gesagt, wir sitzen im Zug zurück aus Kiel. Gestern sind wir schon hingefahren, relativ früh, mit dem einzigen Direktzug, den es gab, zur angenehmen Zeit um 6.30 Uhr.
6 Uhr, ja, genau, irgendwie sowas. Es war auf jeden Fall sehr, sehr früh. Wir mussten, als wir am Bahnhof ankamen, noch darauf warten, dass der Starbucks um 6 Uhr aufmacht.
Das stimmt. Und ich fand es sehr lustig zu beobachten, wie die Leute in Schlange vor dem DM standen, damit er aufmacht. Da brauchte man wohl Deo und Zahncreme oder so. Ich weiß es nicht.
Ja, es soll ja Leute geben, die ihre Zahnbürste zu Hause vergessen, beziehungsweise sie glauben, sie hätten ihre Zahnbürste zu Hause vergessen. Und dann feststellen, naja, haben sie doch nicht vergessen, haben sie doch dabei.
Auf jeden Fall starkes Manöver von dir, Andi. Ich war schon sehr besorgt, ob das potenziell Mundgeruch
ist. Auf meiner Zahnhygiene,
ja. Ja, auch das. Aber gut, da ist ja Hopfen und Malz, wenn ihr einen Andi mit seinem schwarzen Zahn vorne.
Das ist alles, das sind alles schon die Dritten.
Wie bei Stefan Raab, so, ne? So ein Grinsegebiss. Ja, so ist das. Ja, haben uns sehr gefreut, die gute Diana am Bahnhof kennengelernt zu haben und im Stadion heute gleich wieder getroffen zu haben. Und ja, der Diana möchten wir dann auch sagen, das Computermuseum in Kiel, das wir nämlich dann gestern Nachmittag besuchten, ist nicht nur was für Nerds. Ja, da gab es ganz tolle Rechenmaschinen, Abaki.
Anker-Buchungsmaschinen,
ja.
Die kannten meine Eltern noch.
Ich habe
ein Foto gemacht und meinen Eltern geschickt und meine Mutter sagte, ach, sowas in kleiner hatten wir früher auch für die Sparbücher. Das hat man tatsächlich so gemacht. Das ist wirklich abgefahrene Technik.
Der Andi natürlich mit seiner Bankerfamilie, da haben sie alle gerechnet.
Das ist eine Banker-Dynastie.
Das ist eine Dynastie, ja, genau. ist absolut richtig. Ja, das Computermuseum in Kiel, das drittgrößte Computermuseum Deutschlands.
Wir wissen alle, das Größte ist in Paderborn.
Natürlich.
Und jetzt, wenn ihr es wisst...
Wobei auch Ausstellungsobjekte aus Paderborn stammen,
ja.
Im Kieler Museum.
Wenn ihr jetzt ohne nachzugucken, und da appellieren wir an eure Ehre, wenn ihr ohne nachzugucken wisst, welches das zweitgrößte Computermuseum in Deutschland ist, dann schickt uns mal eine Mail und sagt uns das. Aber wirklich nur, wenn ihr es einfach so wisst.
Ja, Computer. Google
kümmert es selber.
Computer, nicht Computerspielemuseum. Das ist ein anderes.
Da waren wir aber auch schon mal.
In Berlin.
Ja.
Ist korrekt. Ja, das in Kiel ist auf jeden Fall ganz nett. Das ist auf dem Campus der Fachhochschule.
Wunderschön
da. Wir hatten halt gestern dann doch viel Zeit, weil wir so früh da waren. Und ja, ich sag mal, man kann so eine Stunde bis Stunde anderthalb kann man auf jeden Fall verbringen. Lohnt sich, muss jeder selber entscheiden. Aber wenn einen das Thema interessiert, man sieht wirklich eine Menge historischer Computer, also wo man sich wirklich gefragt hat, wie konnten Menschen diese Geräte bedienen? Und was ich sehr spannend fand, wie viel Mechanik in diesen alten Geräten doch mit drin ist. Und ja, bis hin zu, ich weiß gar nicht, was das Neueste war. Wir haben ein paar Geräte aus den 90ern, hatten sie dann doch noch. Aber
Discman.
Genau. Aber da endete es dann auch.
Und man kann Donkey Kong als Emulator spielen.
Ja, die Arcade-Version. Das passte da eigentlich nicht so richtig rein, meiner Meinung nach. Es war aber trotzdem nett. Ich spiele Donkey Kong sehr gerne. Ja.
Ja, ansonsten war es das schon fast, was wir so erlebt haben. Wir waren.
Ja, wir haben uns vergambelt beim Hotel. Wir hatten gehofft, im selben Hotel zu sein wie die Fortuna. Aber sie haben das Hotel gewechselt. Man sprach uns später mit Trikot ja am Empfang sogar an. Ja, beim letzten Mal war die Fortuna auch noch bei uns. Ja, aber es gab einen 60. Geburtstag. Der hat vermutlich die Profis vertrieben. Wir haben aber mitgekriegt, dass sie gestern, vielleicht ist das ja der Grund, dass wir heute verloren haben. Sie sind relativ spät angereist.
Ja, es gab wohl einige Komplikationen auf der Strecke. Sie sind ja irgendwann gegen, weiß ich gar nicht, 14 Uhr oder sowas losgefahren in Düsseldorf am Hauptbahnhof und sind dann um rund 20 Uhr in Kiel angekommen. Das war dann schon etwas länger. Das wird wahrscheinlich der einzige Grund gewesen sein. Und das kann man gar nicht an was anderem festmachen, dass das heute schiefgegangen ist.
Das ist richtig. Ja, wir waren einfach lecker Steak essen. Wir haben uns gefragt, weil uns fiel das so ein bisschen auf der Suche nach einer Essensmöglichkeit abends an. Man muss fairerweise sagen, also Kiel ist jetzt keine Hochburg der Unterhaltung. Wenn da am Bahnhof abends ins Cinemax gehen, die Mall macht dann irgendwann zu. Wir wissen ja, alle Städte in Deutschland über 100.000 Einwohnern kriegen eine Mall am Hauptbahnhof. Aber eigentlich bist du trotzdem eine Small City, wenn du eine Mall am Hauptbahnhof hast, denn die wirklich coolen Cities haben das nicht.
Ja, die haben die Mall in der City.
Grüße nach Regensburg, Ulm, Kiel und die wahrscheinlich Magdeburg auch.
Hannover hat auch diese Ernst-August-Arkaden da direkt am Hauptbahnhof.
Ja, Hannover ist auch wahnsinnig uncool, das stimmt schon. Ja. So viel dazu. Jan, wir haben uns nämlich gefragt, weil Kiel doch so wahnsinnig viele Steakhäuser hat, ob das mit dem Publikum zu tun hat, das nach Kiel kommt, nämlich die Leute, die auf Kreuzfahrt gehen und den einen Abend vorher so übernachten wollen. Vermutlich ja, weil man keine Leute in ihren frühen 20ern. Außer sie fahren mit den Eltern mit. Sondern.
War das?
Weiß ich nicht.
Ich habe das nie gemacht. Ich war nie mit meinen Eltern auf einer Kreuzfahrt ab Kiel. Danke, Mama und Papa.
Ja, das ist eher Fail der Eltern. Ja, Kreuzfahrt, man weiß es nicht, ob man das.
Ist das noch en vogue?
Ob man das macht. Wir haben es beide noch nie gemacht. Ich habe es auch in kürzerer, näherer Zukunft nicht geplant. Aber das fiel uns so auf, dass es überdurchschnittlich viele Steakhäuser in Kiel gibt. Und für eins haben wir uns entschieden, obwohl das auch Pasta und Pizza hatte. Das fiel uns dann erst am Türschild auf und da waren wir ein bisschen besorgt, denn wie gut kann das sein? Aber das Fuego, in dem wir waren, und auch die Diana, die wir getroffen hatten, lustigerweise, genau, unabhängig von uns, das war nicht schlecht.
Ja, das war ein ganz gutes Steakhouse.
Ganz schön die Folge gestopft. Das war ganz gut. Und heute beim Frühstück gleich nochmal.
Da gab es also leider Steak.
Da gab es leider keine. Ja, und oder wir sind uns ziemlich sicher, dass die Schiris bei uns im Hotel waren.
Ja.
Und ich hörte am Buffet eine Stimme von einem Mann, der die Bedienung ansprach. Ja, Entschuldigung, haben Sie denn keine Oats? Also Haferflocken?
Und sie hatten Müsli, also er hätte sich die Oats aus dem Müsli rauspulen können.
Ja, neben den Rosinen, die er sich hätte rauspicken können, hätte er sich auch die Haferflocken aus dem Müsli rauspicken können. Und ja, sie verneinte das, sagte aber zu ihm, ja, pass auf, ich guck mal in der Küche, vielleicht kann ich Ihnen da was bringen. Ja, das wäre toll, wenn Sie Oats hätten. Ich fand das so ein bisschen blasiert, von Oats die ganze Zeit zu sprechen.
Ja, aber die cool young people.
Ja, so young. Gut, wenn es der Schiri war, dann war er
30 oder was.
29.
Ne? Ja, genau. Ja. Ich würde einfach jetzt, ohne das jetzt zu wissen, würde ich sagen, die Mär ist ab sofort, das war der Schiedsrichter.
Mhm, der Schiedsrichter, das ist die Geschichte.
Der Schiedsrichter, der blasierte Affe, wollte Oats.
Tja, so war das. Aber ey, sie hatten da einen Omelettköchin und Waffelköchin, Waffelbäckerin.
Ja, die Waffel war gut.
Also dieselbe Person in Personalunion. Ja. Ja, man konnte sich, weil sie hatten das Kuriose, sie hatten Chicken Nuggets zum Frühstück. Das erlebt man jetzt in Deutschland eher selten.
Ja.
Aber ich habe natürlich geunkt, als der Kosmopolit, der ich bin, habe ich geunkt, dass man sich theoretisch Waffles and Chicken hätte machen können. Etwas, was ich tatsächlich in den USA mal probiert habe.
Well, Gudrun.
Ich würde es jetzt auch nicht als Gericht empfehlen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, das sind wahnsinnig toll, Waffeln, ne, oben, unten und dazwischen so Hähnchen. Aber man hätte es sich aus den Nuggets und mit den Waffeln, den belgischen, hätte man sich das bauen können. Ist mir hinterher so eingefallen.
Haben wir aber beide nicht gemacht.
Haben wir nicht gemacht, nee.
Es gab Putenmet. Das fand ich auch ganz interessant.
Ja. Das habe ich gar nicht gesehen.
Ja, es gab das Geflügelmett, wo ich kurz überlegt habe. Also ich habe es gegessen und mir geht's auch noch gut. Aber ich habe während ich aß, mich gedacht, aber rohes Geflügelfleisch.
Er sieht sich gerade nicht im Spiegel. Er weiß nicht, was da auf seiner Stirn wächst.
Rohes Geflügelfleisch ist ja eigentlich nicht so empfohlen. Aber irgendwie das...
Ja, nee, ja, klingt gar nicht so.
Aber war lecker. Also Holsteiner Putenmett habe ich heute Morgen gefrühstückt.
Ja, aber lecker kann man immer sagen. Ob es drin bleibt, das ist dann immer die spannende Frage. Ja. Genau, wenn ihr komische Geräusche von Andi hört während der Folge, dann wisst ihr, das war das Flügelmett.
Vielleicht hat der eine Typ, der im Stadion im Sitzplatzbereich sich dahin gekotzt hat, vielleicht hat der ja auch
Geflügelmett im Hotel gefrühstückt. Ja, das scheint mir etwas zu experimentell. Naja, und dann sind wir heute Morgen los. Und all die Angaben zu den Bussen stimmten wie immer nicht. Naja, nicht ganz. Die Stadionbusse sind schon der X91, aber die vermeintliche Abfahrtshaltestelle C3 existiert so nicht. Aber durch die Meute an Holstein-Kiel-Fans war relativ klar, wo Shuttlebusse zum Stadion fahren. Ja, so, dass das dann auch geklappt hat.
Wir wurden noch nicht gebrandschatzt und geplündert und zusammengeschlagen.
Wenn überhaupt sowieso wir.
Richtig.
Diejenigen, die marodieren und anschatzen.
Korrekt.
Ja. Und dann haben wir natürlich versucht, Marks Tipp entgegenzukommen. Und wir haben auch das Restaurant Poseidon, China Imbiss Mykonos, am Stadion gefunden, wo ja laut Mark, ihr erinnert euch, letzte Folge in der Vorschau, vor dem Spiel auch, er meinte auch Bratwürste verkauft
werden. Ja, ich bin mir gar nicht so sicher. Also auf jeden Fall Spezialitäten. Nennen wir es mal Spezialitäten.
Ja, und wir sagen auch, es gab Bifteki und so Hähnchensteaks, glaube ich, aber eben nicht.
Ich hätte eher Schweinenackensteaks gedacht, aber das ist ja eh nicht
deine Welt. Nee, wäre jetzt auch nicht meine Welt. Aber es gab auf jeden Fall keine Wurst, sodass das leider nicht in Frage kam. Ja, und wir ganz regulär ins Stadion rein sind. Und da gab es, wie immer möchte man sagen, verbotenerweise in dem Fall, die Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche.
Denn, also verbotenerweise, denn der Marc hatte uns ja gebeten, nach Möglichkeit kein Stadion-Catering zu verköstigen, weil man ja mit dem Anbieter ein bisschen auf Kriegsfuß steht, möchte ich sagen. wegen der Preise. Und das können wir erstmal bestätigen.
Oh ja.
Die Wurst kostet 5 Euro. Die Bratwurst ist damit auf Anhieb die teuerste Wurst der Liga, würde ich sagen. Also mir fällt keine ein, die 5 Euro gesonst kostet bei einem Verein. Ja, und dann ist halt die Frage, ist sie gut oder nicht? Und da muss ich sagen, was kriegen wir für die 5 Euro? Wir kriegen eine durchaus längliche Bratwurst, die jetzt auch qualitativ okay war, solide, leider aber eben auf der Fettplatte ja so ein bisschen fettig gebraten. Ich mag das halt nicht, wenn die schon so fettglänzend bereitsteht. Mhm. Das eigentliche größere Problem dann aber noch, weshalb ich die Wurst maximal durchschnittlich einstufen kann, war das Brötchen. Das war ein Aufbackbrötchen, das von der Unterseite so ein bisschen aufgebacken war. Und so, also diese Aufbackbaguettes, ne, die etwas länglich passt zur Wurstform, da will ich ja gar nichts gegen sagen. Aber das Ding selber, das schmeckt halt Mist. Das schmeckt scheiße. Darum knallhartes Urteil, nein. Aber die Wurst war zwar okay, aber nicht so mein Ding mit dem fettigen.
Ja, zu viel Kümmel auch.
Dazu der, ja, Kümmel ist nicht gut, da bin ich auch bei dir. Also vor allem zu viel. Und der Preis, darum, ich habe 2,5 Kartoffeln, also Durchschnitt, gegeben. Eher mit Tendenz zur 2 als zur 3.
Ja, da können wir uns anderen Meinungen, die uns dazugetragen wurden, dass es eine ziemlich gute Wurst sei, leider nicht anschließen.
Richtig. Ja, so viel zur Wurst. Und dann gehen wir auch gleich rein in die Partie, während gute Stimmung von hinten. Große Stimmung hinten im Speisewagen ist. Der ist ja klar, ne? Die einzige Lösung nach diesem Spiel ist Alkohol.
Und Fatalismus und Bier.
Richtig. Und wie das kam, das wollen wir uns einmal kurz anschauen.
Woran hattet ihr liegen? Die erste Halbzeit.
Fortuna einmal mehr im 4-1-4-1. Mit Kastenmeier am Tor, Matthias Zimmermann auf der rechten Seite, Tim Oberdorf, Jesper Daulan, Kenneth Schmidt in der Viererkette. Davor Tim Breithaupt auf der 6, El Asusi auf der 8 als Verbindungsspieler in die Mitte, wo dann Florent Muslia war. Auf der rechten Seite kehrte Christian Rasmussen zurück und links spielte Emma Ioa. Vorne im Sturm endlich wieder Cedric Itten. Soweit, so gut auf dem Papier. Fehlende Spieler nach wie vor, Sotiris Alexandropoulos mit dem Muskelbündelriss, Christopher Lenz ist zurück im Mannschaftstraining, aber war noch nicht spielfit. Ich denke aber, das kommt dann, wenn er sich nicht wieder verletzt, nach der Länderspielpause. Das meinte ich nicht als Witz, das meinte ich ernst. Ja, Florian Schock hat immer noch oder ist in der Reha nach der Sehnenverletzung und OP dort. Julian Hetfer, Meniskusverletzung, weiß man auch nicht, wie der Stand ist. Tim Rossmann nach wie vor krank. Da haben wir ja schon letzte Woche drüber gesprochen. Das klingt nicht so gut, weil Gelünder hat seine muskulären Probleme. Ja, ansonsten Luca Raimund war dabei, wurde ja sogar eingewechselt. Und ich glaube, Anhari war vermutlich wieder bei der zweiten. Ja, war nicht auf der Bank. Soweit das. Ja, gucken wir in das Spiel. Holstein Kiel, ja, ich sag mal, leidlich besser als Fortuna diese Saison. Ein Punkt mehr, stand also ähnlich unter Druck. Und ich fand gerade in der Anfangsphase konnte man bei beiden Teams durchaus sehen, dass es so ein bisschen um was geht. Man hat da sich doch sehr stark auf beiden Seiten in die Zweikämpfe geworfen. Und ich denke, es fing relativ früh an, dass Fortuna eigentlich sehr, ja, also ihr Pressing aufzog, gerade in den Bereichen um den Kieler Strafraum. Das hat man in der ersten Halbzeit auch ehrlicherweise ganz gut gemacht. Da gab es immer mal wieder auch im Laufe der ersten Halbzeit Balleroberungen. Und das einzige Problem ist, gerade in dieser Phase auch am Anfang, wo Fortuna, wie ich fand, das Spiel ganz gut vom eigenen Tor weggehalten hat, da hatte man zwar die Balleroberungen, hat aber wenig draus gemacht. Tatsächlich die erste Torchance gibt es in der 6. Minute. Da ist es Zetsch, der Tscheche, wie wir Zetsch war auch, glaube ich, die richtige Aussprache, Innenverteidiger, der mit einem Weitschuss auf Kastenmeier, ja, jetzt nicht relativ präzise ist. Kastenmeier boxt den Ball so nach vorne weg, aber das war so die erste Torchance der Kieler, würde ich sagen. Danach ist es ein ziemliches, ja, ausgeglichenes Duell, würde ich sagen, über weite Strecken. Fortuna vielleicht sogar mit ein bisschen dem besseren Spielansatz. Aber ich finde, gerade so in dieser mittleren Phase passiert da ja jetzt vielleicht nicht immer so unfassbar unfassbar viel. Also meistens ist es so, dass es ein paar Bälle gibt, die dann entsprechend Itten mal verpasst oder die auch andere vorne drin dann nicht präzise aufs Tor bringen. Bei Kiel ist es aber nur leidlich an der 26. Minute gibt's mal einen geblockten Schuss von Bernhardsson, wo der Nachschuss dann knapp am Tor vorbeigeht von Davidsen. Aber insgesamt passiert gerade in dieser Phase nicht sonderlich viel, außer dass es ein paar gelbe Karten gibt für Fortuna durch den durchaus kleinlichen Schiedsrichter. Aber ist klar, wenn er seine Oats nicht bekommen hat.
Weil alles, ab da war der eigentlich das alles gesetzt. Er hätte sich eigentlich mehr gegen Kiel wenden müssen, weil Kiel hat ihm seine Oats verwehrt.
Das ist richtig, genau. Was mir wirklich aber gefallen hat, ist zumindest das frühe Pressing so in dieser Phase gewesen. Unterm Strich kommt nur zu wenig dabei rum. Ne? Also selbst wenn wir mal am Strafraum der Kieler den Ball erobern, meistens spielen wir es dann zu umständlich und es kommt wenig zu so einer richtigen Torchance eigentlich dann in dieser Phase. Kapralik hat in der 38. Minute mal eine Chance, wo er dann aber auf der rechten Seite den Ball aus relativ spitzen Winkel dann ans Außennetz setzt. Finde ich, sind auch alles nur so halbe Chancen, so richtig. Ja. Also die eine Chance, der Schuss von Zetsch in der 6., den würde ich vielleicht noch als Torchance für Kiel zählen. Alles andere war aus meiner Sicht relativ harmlos. Ja, Elassouzi hat da auch einen Schuss aus rund 16 Metern dann mal im Strafraum. Das ist so eine dieser Balleroberungen. Mhm. Der Ball geht relativ schnell zu ihm, aber der Schuss selbst ist auch harmlos für den Torwart, sodass da wenig passiert. Und dann kommt aber die 41. Minute. Da wird es schon ein bisschen enger. Erneut ist es Elassouzi, der diesmal abschließt. Und das würde ich wirklich als die erste richtige Torchance der Fortuna werten. Krumrey kann den Ball dann zur Seite klären, aber das war keine schlechte Torchance. Und wer dachte, ja, das war's, so gehen wir in die Halbzeit? Nee, falsch gedacht, denn die zweite Torchance, die hat Rasmussen und die ist richtig gut. Da schließt er aus der zweiten Reihe, muss man ab, ne? Sehr mit der Innenseite flach geschlänzt an die untere rechte Ecke, also aus Torwartsicht. Und Torwart wäre auch nicht rangekommen, aber der Ball geht an den Innenpfosten und springt wieder
raus statt
raus ins Spielfeld. Ja. Und die Situation bleibt aber gefährlich. Kiel kann sich da gerade nicht aus dem Strafraum befreien. Da ist es ein Ball, der mit per Kopf geklärt wird, aber direkt bei Zimmermann schon auf der rechten Strafraumseite landet. Der flankt erneut in die Mitte flach und erneut ist Rasmussens Schuss, der diesmal aber wirklich aus kurzer Distanz stark von Krumrey gehalten wird. Also das war sozusagen eine Doppelchance und ja, ärgerlicherweise wird es in der zweiten Halbzeit eine vergleichbare Situation auf Kieler Seite geben, die dann nämlich zum Tor führt, was dem entscheidenden Unterschied in dieser Partie heute hermacht. Ich habe das Gefühl, im Speisewagen da hinten wird Alkohol gereicht.
Große Party.
Ja, aber nochmal, es bleibt ja keine andere Wahl. Also darum, wir gehen aus meiner Sicht mit 3-1 Chancen in die Halbzeit. Mhm. Und auch wenn da sicherlich phasenweise ein gewisses Geplänkel dabei war, kann man sagen, dass Fortuna gerade die erste Halbzeit eigentlich ganz gut im Griff hatte. Und eben, wie gesagt, mir hat das frühe Stören, das frühe Pressing eigentlich ganz gut gefallen. Unterm Strich, der Klassiker, es kommt nicht viel bei raus. Und auch schon in der Halbzeit ist auffällig, dass Kiel halt gute 3 Kilometer mehr gelaufen ist. Mhm. 57,11 Kilometer zu 54,44. Bei Opta sind die Expected Goals 0,24 für Kiel und zu 0,29 für Düsseldorf. Das, finde ich, ist in der ersten Halbzeit nicht repräsentativ.
Ja, das ist ein bisschen wenig.
Da finde ich bei der Bundesliga und Amazon Web Services die 0,4 für Kiel und 1,03 von Düsseldorf etwas näher an der gefühlten Realität bei uns zumindest. Und ansonsten, ja, gespielte Pässe 200 zu 179, also 200 auf Kieler Seite. Passquote bei Kiel nur 77%, bei uns 83%. Und noch auf die Zweikämpfe gucken. Nee, den Ballbesitz 52% bei Kiel zu 48% bei Fortuna. Fühlte sich nicht so in etwa an. Ja, den Wert für Zweikämpfe habe ich nicht aufgeklappt. Warum? Weil mich der gute Paul 1895 abgelenkt hat.
Das ist eine Frechheit.
Ja, liebe Grüße an Paul und seine Freundin, die das jetzt vermutlich hier mithören muss.
Die Arme.
Es tut uns leid, aber wir fassen uns, wie er das schon vielleicht gemerkt hat, heute außerordentlich kurz zu dieser Partie. Ja, das ist halt mit Umsteigen und die Bahn ändert unsere Pläne und es ist Sonntag und wir müssen zurück. Da ist es manchmal etwas schwierig. Auf jeden Fall liebe Grüße an Paul, mit dem ich dann in der Halbzeit ein bisschen gequatscht habe. Und ja, wenn ihr Paul folgen wollt auf X. Und vielleicht kennt ihr ihn ja auch von dort. Das ist ein sehr netter Kerl. Ja, aber gucken wir vorher auf die erste Halbzeit. Wenn wir heute alle wütend und zornig auf diese Partie gucken, dann gehört aber auch zur Wahrheit, dass die erste Halbzeit ganz okay war.
Ja.
Natürlich erst durch die Chancen am Ende. Ohne die hätte ich gesagt, ja, es fehlt halt die Torgefahr.
Genau, also wir haben uns defensiv eigentlich ganz gut angestellt. Das fand ich in der ersten Halbzeit auf jeden Fall gut. Aber die offensive Durchschlagskraft und die Spielidee, ne, also es waren wieder viele lange Bälle. Es geht aus der Mitte, ab der Mittellinie über die Außen und dann wird relativ brotlos in die Mitte geflankt oder es wird mal von Ioa zur Grundlinie gelaufen und in die Mitte reingeschoben, wo aber keine vernünftige Boxbesetzung ist. Also die Spielidee, die kann ich wirklich nicht erkennen.
Es ist halt grundsätzlich ein Problem in der Partie gewesen, auch schon in der ersten Halbzeit, dass wir uns über Außen wenig bis gar nicht durchsetzen konnten. Also wir sind dann mal Richtung Strafraum gekommen, aber selbst wenn wir es mal geschafft haben, den Ball in die Mitte zu bringen, dann war das größtenteils harmlos.
Ja.
Einzige Ausnahme eben diese zwei Situationen kurz vor der Halbzeit. Da hat es mal geklappt, da wurde es gleich torgefährlich. Und ansonsten, ohne jetzt der zweiten Halbzeit vorwegzunehmen, kam aber über außen sehr wenig. Das war natürlich dann sicherlich ein Problem. Und gleichzeitig, ja, in der Mitte fehlten dann eben auch die Ideen, weil halt in der Mitte Kiel auch entsprechend sehr massiv stand. Ich meine, die arbeiten da mit einer Dreierreihe hinten in der Defensive. Die können halt zentral die Räume relativ gut eng machen. Dann musst du es über außen knappen. Aber wenn du dich da auch nicht durchgesetzt bekommst, ja, dann kommt dann sowas bei raus. Nichtsdestotrotz, das Gute ist, wir haben relativ wenig nach hinten zugelassen. Das Schlechte ist, wir haben auch schon eben, wie du sagst, in der ersten Halbzeit zu wenig Torgefahr entwickelt. Der Wert jetzt, den wir da zumindest bei AWS hatten, mit über 1,0, ist natürlich durch den Pfostenschuss, das war halt mal eine gute Einzelaktion, aber ja, das ist halt nicht das Resultat von einer Spielidee. Klar, was das Resultat der Spielidee ist, durch das frühe Pressing gewinnen wir die Bälle in unangenehmen Räumen für Kiel.
Ja.
Das nützt alles nichts, wenn wir nichts draus machen. Dann ist das alles brotlos.
Ja, der Ball wird hoch erobert, aber dann verschleppt. Ja, dann passiert nicht viel. Dann steht man doof, dann gibt's einen Abspielfehler, dann gibt's irgendwie mal einen Steckpass, der nirgendwo landet. Ne? Es ist
ja, und das ist das Problem auch schon in der ersten Halbzeit im Endeffekt gewesen, dass zwar über weite Strecken Spielkontrolle so ein bisschen vorhanden war. Und ja, das befindet sich jetzt alles so ein bisschen weiter vorne und nicht so nur so massiv drin im Strafraum. Aber auch da werden immer mal wieder schon Fehler gemacht, auch bei uns im Spielaufbau. So ist es nicht. Also es ist nicht so, dass der neue Ansatz im Spielaufbau so viel besser funktioniert, als es vorher unter Tune der Fall war. Und das konnte man schon in der ersten Halbzeit sehen. Nichtsdestotrotz, man darf vielleicht sagen, eine dieser zwei Chancen oder der drei Chancen am Ende muss vielleicht auch mal reingehen. Tut sie aber nicht. Und dann bekommt man die Quittung, wenn man dann so spielt wie wir in der zweiten Halbzeit. Ja,
das ist dieser klassische, wenn du es selber nicht machst, wird es sich irgendwann rächen Moment.
Genau. Ja, und das zieht sich natürlich auch ein bisschen wie ein roter Faden durch unsere Saison. Und wir schauen gleich mal, wie problematisch das dann in der zweiten Halbzeit war. Aber vorher kommen wir wie immer in der Halbzeit zu Themen, die etwas mehr Feuer versprechen. Oder auch nicht. Nämlich
Andis Pyro-Ecke.
Andis Pyro-Ecke heute mit, ja, es gab ein bisschen Rauch. Also nachdem letzte Woche gar nichts war, haben wir uns heute wieder ein bisschen hochgearbeitet, wenn schon der Rauch auch nicht aus der Düsseldorfer Fankurve abgefeuert wurde, sondern die Kieler ein bisschen blauen Rauch irgendwann, ich glaube in der Mitte der zweiten Halbzeit, dann einfach gezündet haben. Die Fortunen hatten sich wie so oft eine wirklich schön anzusehende Choreo-Intro. Man weiß es. Also es gab ein schönes Hochziehelement.
Ja, ich weiß nicht, was davor passiert ist. Wissen wir das?
Von der Optik her?
Ja, wir haben nur die Rückseite gesehen. Wir standen dahinter.
Ja, ich habe mir das Foto, was die Fortuna auf ihrem WhatsApp-Kanal gepostet hat, habe ich mir angesehen. Es gab ein großes rotes Banner unten am Zaun, wo einfach ein Fortuna-Logo in der Mitte war. Und davor gab es viele Fahnen und Schals und sowas. Und dann gab es dieses Banner mit den groß aufgemalten Tifosi drauf. Das hat ein schönes Bild ergeben. Ich glaube, man kann sowas natürlich auch durch den Block an sich einfach darstellen. Also ich hätte einen Schal dabei gehabt, um ihn hochzuhalten. Wurde dann nicht benötigt in dem Moment, weil halt das Banner einfach hochgezogen wurde. Ich persönlich bin, ja, ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen bei diesen komplett verdeckenden Bannern. Ich finde das eigentlich schöner, wenn es so ein bisschen Silhouette hat, aber das ist...
Das Banner selbst war ja hübsch. Also genau. Das muss man schon sagen. Hat bestimmt auch ein bisschen was hergemacht.
Ja. Also da hat die Düsseldorfer Szene, obwohl sie ja in der Vergangenheit oder jetzt im letzten Spiel schon mal eine Ansage gemacht hat, so von wegen, mal, das gucken wir uns vielleicht nicht mehr so lange an. Wir haben abgeliefert, wir Fans, die Mannschaft, naja, aber da kommen wir in der zweiten Halbzeit noch zu. Es gab ein neues...
In Pinneberg.
Diese
wichtige Formation wollte ich mal...
Außerplanmäßiger halt in Pinneberg. Ja.
Die Fortuna-Fans hatten sich auch ein neues Lied überlegt mit einer Melodie. Also es stand Originalmelodie von auf diesem Zettel und ich kannte das nicht. Also weder den Künstler noch den Track. Mhm. Aber ich bin sehr froh, dass Andreas Frege hat weite Teile dieses Textes mit der Düsseldorfer Fans zusammen anscheinend getextet.
Woher hast du diese Information? Wie kommt das?
Ja, es ist ja ein zweistrophiges Lied und die zweite Strophe ist, und das fühlt sich für mich so einfach an, als wäre das aus der Feder von Campino. Ihr könnt uns schlagen, so oft und so hoch ihr wollt, es wird trotzdem nicht passieren, dass auch nur einer von uns mit euch tauschen will, denn ihr seid nicht wie wir.
Ja.
So. Und das finde ich, das hat einen gewissen Campino-Pathos, kann ich mir, also das ist jetzt eine Vermutung, sagen wir mal so.
Ja, man darf das ja ruhig übernehmen, so ist es ja nicht. Ich persönlich bin ja nicht Fan dieses Songs, weil diese Textzeile hat, die sagt, es ist egal, wie das Spiel ausgeht, glaube ich.
Ja, genau.
Also das kam jetzt nicht bei uns im Gesang vor. Und mit der Textzeile habe ich ein Problem. Mir ist das nämlich persönlich nicht egal.
Nee, das ist richtig. Wir wollen schon immer gewinnen. Mhm. Andere Teile kann man durchaus unterschreiben, ja. Egal, wollte ich nur bissig, wie ihr mich kennt, einmal hier platziert haben, dass mir das doch aufgefallen ist, dass das nicht Originaltext war.
Wir müssen ein bisschen was zur Stimmung aber sagen. Also ich fand die Stimmung grundsätzlich im Block gut, im Rest des Stadions sehr überschaubar. Ich fand jetzt, da hat Kiel nicht gerade was abgerockt.
Nee, die 12.000 Kieler oder 13.000 Kieler, die insgesamt da waren. Man hörte die Fantribüne halt zwischendrin mal. Und beim Tor hörte man auch die Leute, aber sonst war das...
Man merkt ein bisschen, die Euphorie in Kiel ist vorbei, ne? Also den Eindruck habe ich dann irgendwie dann doch.
Ich glaube, die heute spielt ja auch noch THW. Ich glaube, die waren alle schon, in Gedanken waren sie schon in der Wunderino-Arena bei THW.
Ja, wer weiß. Ist das verifiziert, dass sie da spielen?
Ja, ja, habe ich eben gesehen auf der Rückfahrt.
Und ansonsten, es gab kurz einen medizinischen Zwischenfall, weshalb der Support auch bei uns eingestellt wurde. Es gibt ja immer ein paar Leute, die es dann nicht raffen und sich aufregen und sagen, ich lasse mir von euch doch nicht... Als ihnen gesagt wird, dass man jetzt bitte einmal kurz leise ist. Naja. Ich lass mir doch nicht den Mund hier verbieten und so, ja.
Man kann dann halt mitmachen oder man ist halt irgendwie ein Doofmann.
Mhm. Ja. Ja, Gerd, du lässt dir den Mund nicht verbieten, das ist richtig. Ja, Harry.
Und eine Gisela war bestimmt auch dabei, die dann noch geschrien hat.
Ihr seid freie, mündige Menschen, ihr, ne?
Ihr denkt selber,
das ist gut, aber manchmal gibt's halt auch äußere Umstände, auf die man vielleicht reagieren sollte, ja. Nur so als Tipp.
Ja, und die Fortuna hat auch, oder beziehungsweise die Fortuna-Fans haben auch auf die äußeren Umstände, nämlich das Spiel, reagiert und haben kurz vor Ende hier den Support beendet auch. Also innerhalb der Nachspielzeit wurden im Stehplatzblock die Fahnen zusammengepackt, es wurde abgeflaggt und ich sag mal, die Stimmung wurde etwas eisiger.
Ja, die Mannschaft wurde das erste Mal seit was weiß ich, wie vielen Jahren, nicht mit Applaus verabschiedet. Also man kann schon von einem Bruch sprechen. Es gab wohl vor dem Spiel die Ansage, dass man sozusagen als Fanszene den Sieg einfordert. Da weiß ich immer nicht, wie viel das bringt. Also ich finde solche Ansagen immer relativ Quatsch. Ansonsten die Verhaltensweise an sich nach dem Abpfiff, die kann ich jetzt auch emotional nachvollziehen.
Ja.
Da würde ich jetzt auch... Da sage ich, ja, das hat man eben als Mannschaft jetzt auch so weit kommen lassen. Aber dass wir da jetzt sogar einen Bruch zwischen Szene und Mannschaft haben, das ist nicht förderlich. das ist gerade ein bisschen Alarmstimmung alles. Ne? Und aber nach der zweiten Halbzeit, auf die wir jetzt kommen.
Ja, man fühlt sich halt so ein bisschen. Wundert's. Ja, man fühlt sich so ein bisschen, als würde man dem Abgrund entgegentaumeln, so ja, langsam.
Das,
ne?
Tun wir. Das ist wirklich nicht im Konjunktiv.
Das ist wirklich schwierig gerade und das macht sich dann auch auf den Rängen bemerkbar. Wenn halt eine zweite Halbzeit, so wie wir sie gleich erzählen werden, stattfindet, dann ist das halt die Konsequenz. Also, ja, was machen wir? Aus Pietätsgründen werde ich heute keine Note vergeben. Mache ich nicht. Wir machen jetzt weiter mit der zweiten Halbzeit und Peti hat sich eben schon mal gefragt, woran es gelegen haben könnte und das wird sie sich vermutlich jetzt auch für die zweite Halbzeit nochmal fragen.
Jetzt erst recht sozusagen, genau.
Woran hattet ihr gelegen? Die zweite Halbzeit.
Pause gab es keine Wechsel und auch zumindest keine erkennbare taktische Veränderung. Die Mannschaften sind weiterhin ganz gut ausgeglichen. Es gibt vielleicht eine Torchance von Kiel. Ja, mal so ein Schuss in der 52. Minute von Tolkien, den Kastenmeier dann aber halten kann. Und dann gibt es schon die entscheidende Szene des Spiels in der 57. Minute. Und da sieht man, es ist schon fast wieder eine Viertelstunde vergangen. Da gibt es einen Pfostenschuss, ich glaube von Rosenbohm ist es. Nee, ist es nicht. Kapralik, der an den Pfosten trifft. Und ja, der Ball prallt aus dem Strafraum zurück. Fortuna wirkt da sehr unsortiert. Und Davidson aus dem Rückraum schießt aus knapp außerhalb des Strafraums, schließt er ab, Volley und trifft ins Netz. Kastenmeier reagiert nicht. Ich glaube, er sieht auch den Schuss dann nicht mehr richtig. Da stehen viele Leute vor ihm, alles wild. Er ist auch da nicht gedeckt. Ja, und sollte dann das goldene Tor des Tages werden. Aber eine Situation, die ein bisschen vergleichbar ist mit unserer Doppelchance in der ersten Halbzeit, nur eben mit dem Unterschied, dass Kiel den Nachschuss dann macht. Und es kommt dann noch dicker, denn Matthias Zimmermann muss ausgewechselt werden, erhielt sich den hinteren Oberschenkel, zog sich wohl sowas, Ferndiagnose vom Amateur, Muskelfaserriss oder sowas dazu in einer Klärungsaktion und für ihn kam dann Moritz Heyer hinten. Außerdem nutzte der Trainer gleich die Chance und brachte noch Shinta Appelkamp für Anwar El Asouzi, der in der ersten Halbzeit die gelbe Karte gesehen hatte und deshalb ja ein bisschen vorgewarnt war und auch natürlich dann im Mittelfeld nicht immer fest zugreifen konnte. Heyer ging natürlich 1-1 auf die Position. Appelkamp ging in den Halbraum neben Muslia dann sozusagen und Breithaupt spielte dann als alleiniger defensiver Sechser, also durchaus etwas offensiver. Das Problem ist nur, Fortuna kommt überhaupt nicht zu Torchancen. Klar, Kiel zieht sich jetzt zurück, verteidigt größtenteils und ja, die Konter sind ehrlicherweise auch größtenteils harmlos. Aber es ist schon erschreckend, wie wenig Fortuna da einfällt. Ne? Weder über die Außen, Halbfeldflanken, die alles, was an hohen Bällen in den Strafraum kommt, wird geklärt. Und dann ist es eben schon in der 73. und in der 74. Minute, dass Sima Suso und Luca Raimund für Kenneth Schmidt und Christian Rasmussen kommen. Aber das Bild bleibt ehrlicherweise dasselbe. Über außen setzt sich kaum jemand durch. Anfang wird nochmal offensiver und bringt in der 82. Elias Egoli zu Tim Breithaupt. Aber ihr merkt es, wir können hier nicht von Torchancen reden.
Es passiert ganz, ganz, ganz wenig auf dem Spielfeld einfach.
Genau. Es gibt allerdings zwei Szenen noch von Relevanz. Die erste hat mit Egoli zu tun. Da ist in der 86. Minute, da gibt es einen Zweikampf im Strafraum und Egoli fällt da zu Boden. Das Spiel geht erstmal weiter. Und beim nächsten Einwurf gibt es aber eine durchaus auch wieder sehr lange VAR-Prüfung. Und ja, der VAR stellt fest, da gab es im Strafraum einen Foul an Egoli. Das Problem ist allerdings, dass Dauland im Vorfeld knapp im Abseits stand und deshalb ja kein Elfmeter für Fortuna rausspringt. Das wäre ansonsten die erste Torchance von Fortuna in der 90. Minute in der zweiten Halbzeit gewesen. Ja, es gibt aber tatsächlich noch eine Torchance, also die vierte des Spiels für die Fortuna. Und da ist es Cedric Itten, der einmal außerhalb des Strafraums einfach aus halbrechts zum Schuss kommt, auch wirklich hart abzieht. Kamre hat etwas Probleme mit dem Ball, aber ein Verteidiger kann den Ball dann klären und ja, ansonsten fällt Fortuna absolut nichts mehr ein in der Schlussphase. Es gibt auch sehr viele Frustfouls, habe ich dann so das Gefühl. Ja. Man ist natürlich schon frustriert über die eigene Leistung, aber das war eine erschreckende zweite Halbzeit. Und ja, ein paar Dinge sieht man dann halt auch in der Statistik. Man kann natürlich argumentieren, ja, Kiel hatte dann kaum Torchancen. Ja, aber brauchten sie auch nicht, weil sie die eine halt entsprechend reingemacht haben. Und wenn wir uns nämlich dann die Zahlen hier angucken, dann, also nochmal, ich würde sagen, es waren 2-4 Torchancen, also sogar da ein Chancenplus. Das zeigen auch die Expected Goals. Die sind jetzt bei Opta 0,74 für Kiel zu 1,07 bei Fortuna. Und bei AWS sogar 1,15 zu 1,41. Aber ganz ehrlich, da können wir uns nichts verkaufen, wenn wir eben diese sehr guten Chancen in der ersten Halbzeit mal nicht machen. Und wenn wir es in der zweiten Halbzeit trotz erhöhter Offensive überhaupt nicht schaffen, Torchancen zu erzielen. Und wenn wir dann noch die Laufleistung dazu nehmen, also Torschüsse ist auch 13-17 auf Fortunas Leistung, aber ich sehe hier eine Laufleistung bei Holstein Kiel von 124,82 zu 119,55, also fast 5 Kilometer mehr. Und das sagt natürlich dann doch etwas aus, was das Thema Einsatz und Wille betrifft. Klar, Laufleistung wird auch immer ein bisschen dadurch bedingt, wie das Spiel läuft, ne? Ob du eine Mannschaft bist, die sehr viele Lücken schließen muss oder eine, die um den Strafraum herumspielt und versucht, eine Torchance zu erzielen. Aber ja, das zeigt eben auch, dass der Gegner eindeutig hier mehr in dieses Spiel investiert hat. Und das ist ein Problem. Gespielte Pässe 343 zu 415, die geben dann auch wieder, was wir dann auch beim Ballbesitz sehen, nämlich 56 zu 44 für Fortuna. Passquote ist auch besser, 83 zu 75. Und wenn wir die Zweikämpfe uns angucken, selbst da 52 zu 48, aber wenn die so nah beieinander sind, das habe ich ja schon mal erwähnt, dann ist da nicht so wahnsinnig viel zu interpretieren. Aber unterm Strich bleibt halt eine in der zweiten Halbzeit erschreckend einfallslose Offensivleistung. Und ich sag's jetzt mal so provokativ, weil das ist ein Thema, das wir jetzt nach 5 Pflichtspielen besprechen müssen. Ist denn der Terrorball unter Tune, der ach so schlimme, so viel schlimmer gewesen als das, was wir jetzt gerade sehen? Eins ist es nämlich, er war nämlich erfolgreicher. Markus Anfang hat jetzt 4 Ligaspiele, 1 Punkt, dazu im Pokal ausgeschieden. Und ja, es gab ein paar Leistungen, wo man sagt, ach, das sah ja ganz ordentlich aus. Aber es gibt nichts Schlimmeres im Fußball, als Lob zu bekommen und hinterher aber ohne Punkte dazustehen. Das ist uns jetzt ein paar Mal passiert. Und heute kannst du statistisch verargumentieren, und ich wette, unser Trainer wird das auch tun, dass wir ja eigentlich in vielen Werten besser waren und eigentlich ja auch das Tor machen müssen. Aber eigentlich sehe ich unter dem Trainer Markus Anfang bisher keinen Fortschritt. Und ihr kennt das vielleicht nicht, dass wir so früh hier was anzählen, aber ich möchte in Erinnerung rufen, dass wir von vornherein sehr skeptisch dieser Personalie gegenüberstanden. Wir haben schon vernommen, dass die Situation unter Tune sehr festgefahren wirkte. Aber mit Sicherheit wäre unsere erste Idee nicht Markus Anfang gewesen. Und ja, ich sehe eine Pressinglinie, die ein bisschen höher ist. Ich sehe ein bisschen mehr spielerischen Ansatz und weniger Passivität. Ich sehe aber auch vor allem weniger Punkte und inzwischen eine relativ bedrohliche Situation. Und dann müssen wir uns aber den Kopf angucken. Und da stelle ich mir schon die Frage, also der Trainerwechsel, wir müssen nicht über einen Effekt reden. Der ist auf dem Platz am Ende jetzt auch gerade nach der Leistung heute komplett verpufft. Und ich stelle mir ernsthaft die Frage, ob Markus Anfang diese Mannschaft erreicht. Denn ich kann mir, also sagen wir es mal so, ich erlebe ihn ja auch auf Pressekonferenzen und da gibt er zwar nichts Problematisches von sich, aber ich gebe auch ehrlich zu, das ist ganz großes Blabla für mich.
Das ist ganz viel Wischiwaschi, ja.
Und ich frage mich, also natürlich, das hat ein Tune auch gekonnt, teilweise halt rhetorisch ein bisschen besser etc. Aber ich glaube, wenn du halt so von Tune kommst, auch als Mannschaft von der Ansage, und dann kommen halt die Phrasen von Markus Anfang, dass das nicht zündet bei der Mannschaft. Weil er kriegt ja offenkundig nicht den Kopf frei. Das Team ist verunsichert as hell. Ja, also so schlimm wie gar nicht. Da geht ja einfach nichts.
Ja.
Und ich sehe da überhaupt keine Verbesserung, seitdem er da ist. Im Gegenteil, ich sehe eine Verschlechterung. Und aus meiner Sicht ist dieser Trainerwechsel bisher ein gewaltiger Griff in, ihr wisst schon was.
Wir sind in der, ich habe mir gerade die Serientabelle mal aufgerufen. Wir sind in der nicht gewonnenen Serie quasi auf dem vorletzten Platz. Ne? Also wir haben jetzt 5 Spiele nicht gewonnen. Schlechter als das ist nur Dresden. Und das ist wirklich ja auch schon echt gefährlich. Ne? Das ist ja dieser...
Wir sind im freien Fall sportlich gerade. Und ich sehe gerade überhaupt keine Ansätze.
Nee, und wir können eigentlich aktuell nur hoffen, dass es irgendwie die anderen sich noch schlechter anstellen. Und ja, man kann, ich sehe auch aktuell nicht wirklich die Ansätze. Also ja, es gab halt heute durch Einzelleistung von Rasmussen 2 gute Chancen und Ella Susi hat sich auch mal ein Herz gefasst. Aber das ist ja kein Zusammenspiel als Mannschaft. Das sind halt einzelne Momente, die da aufblitzen.
Klar, wir machen Dinge anders, an die kann man sich auch halten. Aber wir machen unterm Strich nichts besser. So, das muss man auch sagen. Also, das bringt uns nichts, dass die Pressinglinie weiter vorne ist, wenn wir trotzdem keine Torchancen daraus generieren. Und das sind aber alles nicht Probleme, vielleicht auch nicht mal Probleme der Spielweise oder der Taktik oder so etwas. Das sind Probleme des Kopfes. Das ist ja eine, ne, die Mannschaft ist ja blockiert. Da ist ja kein Selbstvertrauen.
Ja, richtig.
Und dafür ist leider aber auch der Trainer verantwortlich. Und das kriegt Markus Anfang überhaupt nicht hin. Ja. Also wirklich überhaupt nicht. So klar, in einer Situation wie in Berlin oder in einer Situation wie gegen Freiburg, wo du halt so Außenseiter bist oder so, ne? Da klappt es dann vielleicht einmal. Aber in einem Spiel wie heute, wo du einfach weißt, du musst ja auch punkten und das ist ein Tabellennachbar, die grundsätzlich auch eine sehr problematische Saison haben, da gibt's nur Verkrampfung bei der Mannschaft. Und gefühlt muss ich dann auch sagen, sehe ich personell, ich weiß, die Personalsituation ist eingeschränkt. Sie war jetzt etwas besser von dem Spiel, aber es spielen halt auch gefühlt immer dieselben Leute.
Ja,
so, und ich will jetzt noch keinen rauspicken, wir machen gleich die Einzelkritik, aber es gibt auch ein paar Spieler, wo ich sagen würde, naja, wir haben theoretisch Alternativen. Gib denen auch mal eine Pause draußen, dass die auch sehen, hör mal, was von dir kommt, das ist einfach zu wenig.
Ja, und dann kann man auch vielleicht nochmal kritisch anmerken oder diskutieren, wir sind einzelne Spieler, die wir jetzt für gewisse Positionen verpflichtet haben, vielleicht auch einfach drauf. Warum wird ein Mittelstürmer, den wir etatmäßig auf der Bank sitzen haben, nicht eingewechselt, sondern dafür kommt der...
Wobei, also natürlich meinst du jetzt Cella, aber, und das ist natürlich ein unfassbarer Denkzettel, aber nach der Leistung von Cella letzte Woche, muss ich auch sagen, hat er überhaupt keine Argumente, ihn da jetzt aktuell zu bringen. Also, ja, und natürlich... Das Thema wollen wir nicht ganz außer Acht lassen, aber es ist einfach nicht der Zeitpunkt, jetzt im Tagesgeschäft das zu besprechen. Aber natürlich, am Ende ist auch die sportliche Leitung für die Zusammenstellung dieses Kaders verantwortlich.
Ja.
In manchen Fällen haben wir es besser gewusst, Stichwort Verletzung, Stichwort Linksverteidiger oder so etwas, dass das so nicht funktioniert. In anderen Fällen Verpflichtungen wie Muslia, der halt seit Wochen jetzt seiner Form hinterherläuft, waren auf dem Papier gut. Da würde ich mich jetzt auch nicht hinstellen. Da habe ich vorher auch gesagt, das ist doch Quatsch oder so etwas. Nee, das ist ein bisschen schwierig, das zu behaupten, finde ich. Also es ist ein bisschen unfair. Mhm. Aber das zusammen mit der, nochmal, ich glaube, wir haben den Trainerwechsel am Ende, wir haben die Situation schon als verfahren angesehen. Sie ist jetzt noch viel verfahrener. Dass wir nachvollziehen konnten, warum man den Trainer Thun entlässt. Wir haben aber immer schon vorher die Gefahr gesehen, ja, der Trainermarkt gibt gar nicht so viel her und lass uns doch nicht am Ende André Breitenheiter oder Markus Anfang holen.
Tja.
Und genauso ist es gekommen. Und es ist ganz toll, wenn ich von allen Seiten höre, dass der Anfang ja eigentlich ein guter Trainer mit einer tollen Spielidee ist. Ja, das nützt uns alles aber gerade gar nichts, wenn er kein Trainer ist, der in die Köpfe der Spieler kommt. Und das hat er mir bisher noch nicht bewiesen. Und ja, ich kann ja auch nur sagen, wenn einer mich in den wenigen öffentlichen Aufsagen, er wird sicherlich intern nochmal andere treffen, aber wenn er mich da auch nicht abholt, dann fällt mir der Rückschluss auf die Spieler nicht schwer.
Daniel Thun ist ja noch unter Vertrag. Ne? Man könnte ja theoretisch ihn jetzt reaktivieren und das wird natürlich niemand tun.
Aber gefühlt ist das alles gerade schon eine ziemliche Preußer 2.0 Situation, muss ich ehrlich sagen. Ein Trainer, der es so überhaupt nicht hinbekommt, der grundsätzlich ja vielleicht mit einer tollen Spielidee ankommt, aber das funktioniert alles nicht. Und eine Mannschaft, die dem Abgrund entgegentaumelt, die aber, das hat man ja dann unter Thun am Ende gesehen in dieser Saison, wenn man die Blockade löst, dann durchaus ordentlich performen kann. Nur das Problem gerade ist halt, dass es gibt da überhaupt keine Ansätze im Moment, was besser werden könnte. Ne? Wir haben jetzt bald 2 Spiele vor der Brust mit Magdeburg und Dresden, die enorm wichtig sind.
Die müssen wir gewinnen.
Und wenn wir die vermasseln, also dann sage ich ganz ehrlich, dann sollten wir schon mal die Telefonnummer von Friedhelm Funkel raussuchen.
Oh, mein alter neuester Freund.
Ja, aber also I'm not kidding here. Yeah. Die Situation ist inzwischen echt bedrohlich und es ist halt eklatant, dass Markus Anfang es überhaupt nicht schafft, den Druck von dieser Mannschaft zu nehmen oder die Blockade im Kopf zu lösen. Und wenn er das nicht hinbekommt, in absehbarer Zeit, dann müssen wir über ihn diskutieren. Denn das kann einfach nicht sein, dass wir so gerade taumeln. Und nochmal, ich sehe ja die spielerisch anderen Ansätze. Aber das ist ja im Moment nicht das Problem. Das Problem ist der Kopf und das hinzubekommen.
Ja, das wird auf jeden Fall eine spannende Länderspielpause mit einer
spannenden
Mitgliederversammlung. Oha,
das wird interessant. Wir werden natürlich vor Ort sein, das ist ja klar. Da wird man. Wir werden vielleicht eine Sonderfolge dazu machen, das müssen wir dann sehen. Aber boah, so willst du nicht in eine Länderspielpause gehen. Und die letzten Wochen, inzwischen Monate, sind außerordentlich spaßbefreit bei Fortuna.
Ja.
Und wir werden spätestens mal zum Winter wird man den großen Scheinwerfer mal sich angucken müssen, inwiefern die Konstellationen, die wirklich lange gut funktioniert haben, mit einem Trainer Thune und aus meiner Sicht Sportdirektor Weber und Sportvorstand Alofs, das wird man auf Sicht jetzt auf den Prüfstand stellen. Und die Leute, die jetzt laut blöken, ja, habe ich ja immer schon gesagt bei Alofs, den halte ich immer gerne entgegen. Ja, es ist jetzt nicht ein Hot Take, sich bei irgendwelchen Personen im Fußball hinzustellen, zu sagen, die können alle nichts, das wird nichts. Denn am Ende wird immer der Moment kommen, wo es meistens nicht weitergeht. Außer du bist irgendwie Frank Schmidt in Heidenheim oder Christian Streich in
Freiburg.
Ja, das hat lange Zeit funktioniert. Klar, ihr wart immer alle unzufrieden. Fortuna hätte ja schon vor Jahren aufsteigen müssen. Das entspricht nicht den finanziellen Realitäten der Liga. Aber natürlich, wenn es so desaströs wird und hier also auch offenkundige Fehlentscheidungen, wie aus meiner Sicht die Neuverpflichtung des Trainers bisher.
Ja.
Nur ehrlicherweise, meine Geduld geht hier, man merkt das ja nun wahrlich. Meine Geduld, nein, warum?
So kenne ich dich auch sehr selten,
Thorsten. Ich habe ja auch von vornherein argumentiert, dass ich sehr skeptisch bin. Ja. Wie lange sollen wir denn jetzt noch warten? Bis wir auf Platz 18 sind oder was?
Ja,
ich sage nicht, dass wir da jetzt was ändern, aber ich sage, da muss schleunigst was kommen, ansonsten muss das spätestens im Winter aufs Tableau.
Ja.
Sich dann auf eine Wintervorbereitung zu stützen und dann zu sagen, ja, dann schauen wir mal und dann geht das erste Spiel wieder verloren oder so etwas. Dann sage ich lieber im Winter irgendwann Tabula Rasa, wenn bis dahin nicht eine klare Steigerung erkennbar ist. Und auch in dieser Partie kommen wir nicht drum herum. Wir müssen Noten vergeben. Andi, in liebgewonnener Tradition darfst du mit Florian Kastenmeier beginnen.
Ja, und ich würde sagen, Florian Kastenmeier kommt bei mir heute nicht über die 4 hinaus.
Aha.
Ja, ich war nämlich nicht zufrieden.
Aha.
Es gibt zwar einen guten Save zum Ende des Spiels, den er macht, aber es gibt zu viele Flüchtigkeitsfehler aus meiner Sicht. Es gibt 2 Abschläge, die ins Aus gehen. Es gibt unnötig kompliziert gespielte Anspiele, die er aus seiner Position heraus macht. Es gibt aus meiner Sicht zu wenige Momente, wo er das Spiel mal schnell machen möchte, schnell machen kann vielleicht auch. Das ist immer die Frage, aber insgesamt.
Wir reden hier aber aus meiner Sicht über 2, maximal 3 Situationen. Und für mich eine Abwertung, eine Note ist schon irgendwas wirklich Spielentscheidendes oder eine vorherrschende Unsicherheit.
Mhm.
Beides habe ich bei ihm so nicht gesehen. Darum finde ich eine 4 ehrlicherweise zu hart. 3,5 wäre so der Kompromiss, wo ich sagen würde, ne, ist jetzt vielleicht ein bisschen mallos in der Standardnote, weil er halt auch mal, aber er hat auch in anderen Spielen schon Abschläge ins Aus geschossen, die wir ihm dann auch nicht negativ in die Note reingearbeitet haben. Also, ne, bevor wir jetzt hier wild und wütend um uns schlagen.
Ja.
Ich sehe nicht verargumentiert, er hat am Tor, kann er nichts machen. Es gibt keine anderen Situationen, die er unsouverän löst. Im Gegenzug, ne, er hat 2 Schüsse, die er auch halten muss und auch hält. Ich sehe die 4 ehrlicherweise nicht.
Na gut, dann machen wir die 3.
Gegen Lautern haben wir ihm eine 4 gegeben und da hat er beim Gegentor ganz klar einen Teilshot. Verstehst du? Das ist schon irgendwie ein Unterschied.
Na gut, dann hast du mich zu 3,5 bewegt.
Ja. Vielleicht musst du mich ja zu 3,5 bei Jesper Dorland bewegen, denn ich fand, das war heute ein Rückschritt, die Partie gegenüber anderen Partien. Ich fand zwar grundsätzlich, dass die Defensive heute halbwegs vernünftig stand in den meisten Situationen. Es gab aber gerade von Dorland die ein oder andere Situation, wo er zu früh rausgerückt ist oder den Zweikampf nicht sauber geführt hat, sei es durch einen Foul dann oder eben, dass er zu spät gekommen ist und der Spieler an ihm vorbeigegangen ist.
Ja, das zu früh rausrücken habe ich auch beobachtet und in Kopfball-Zweikämpfen wirkte er, ob seiner Körpergröße, überraschend unrobust.
Und dann ist natürlich die Frage, aber das können wir ihm kaum negativ auslegen, aber er ist natürlich auch der Grund, weshalb der Elfmeter nicht gegeben wird, weil er minimal im Abseits stand in der Situation. Ich weiß, es gibt da große Diskussionen über diese Abseitsregelung. Ich persönlich finde das Schwarz-Weiß-Prinzip halbwegs okay, aber man kann dann auch immer noch über den Moment der Ballabgabe vom Fuß diskutieren. Darum, ja, ich will auch dieses Fass in dieser Folge wirklich nicht aufmachen. Aber insgesamt für mich eher eine 4 heute.
Ja.
Oder
ja.
3,5? Für eine glatte 3, nein?
Nee, eine glatte 3 auf jeden Fall nicht. Ich habe andere in der Abwehr schlechter gesehen.
Und, als okay, ihn. Und sagen wir es so. Das Gegentor fällt auch durch ihn, wobei ich sage, sehr viel kann er nicht dafür. Ne? Dieser Schuss prallt vom Pfosten ab zu ihm, aber aus so geringer Distanz, dass er im Grunde kaum reagieren kann. Ne? Und er lässt natürlich den Ball dann dadurch zur Strafraumgrenze prallen. Darum, ja, für mich heute die 4
ist, glaube ich. Lass mal die 4 machen.
Es ist okay als Note, glaube ich, heute in der Tat. So, und dann haben wir Moritz Heyer. Da muss ich kurz, ich habe das gar nicht offen.
Na, Heyer ist ausreichend früh eingewechselt
worden. Genau, dann sprich zu ihm, während ich das hier öffne alles.
Bin ich auch irgendwo zwischen der 3,5 und der 4, weil ich finde, er macht das schon okay, wechselt ja auch hinterher die Position ins defensive Mittelfeld. Mhm. Da hält die Konteranfälligkeit einigermaßen in Grenzen, möchte ich mal sagen. Aber auch, sagen wir mal, der offensive Anteil, den man immer auf so einer Rechtsverteidigerposition sehen möchte, ist halt einfach nicht sein Spiel, so, ne, und deswegen mit dem, ich fand ihn etwas besser als Dorland und deswegen wäre ich bei einer 3,5, ja.
Man könnte argumentieren, es gab eine sehr gefährliche Grätsche von ihm, die er in die Mitte grätscht, wo der Kieler Spieler dann nichts draus macht, aber im Grunde dann da eine 1:1 Situation. Ich glaube, Oberdorf ist noch derjenige, der den Kieler Spieler dann abdrängt und die Situation bereinigt. Ja. Aber da legt er mit einer Grätsche den Ball so in die Mitte. Aber auch angemessen der Tatsache, dass es nie so viel Spielzeit ist, würde ich mich auch auf die 3,5 bei ihm einlassen.
Nehmen wir die.
Und dann haben wir Emmanuel Ior, der bei uns ja immer noch als Verteidiger gelistet ist diese Saison, aber im Grunde links offensiv spielt. Mhm. Und wie viel hat er da diese Saison schon so bewegt? Nein, wir bewerten jetzt nicht die Saison, aber ich wollte das mal in den Raum stellen, denn ich hatte vorhin ja schon mal gesagt, dass man das Gefühl hat, dass einige Spieler ständig in der Startelf stehen. Mhm. Aus meiner Sicht die Leistungen das aber gar nicht mal so unbedingt immer rechtfertigen. Ich fand nämlich ehrlicherweise, da ich ihn ja auch bewerten muss, dass praktisch offensiv nichts von ihm gekommen ist. Ja, klar, er geht mal an einem Spieler vorbei und schlägt mal einen Ball in die Mitte. Aber die waren allesamt harmlos oder blind, so mit links geschlagen. Mhm. Das ist so unterdurchschnittlich für ein Offensivspiel. Das ist einfach keine Gefahr letztendlich erzeugt.
Er hat auch nicht seinen anderen Move gemacht. Also er hatte den einen Move außen vorbei und mit links reingeben oder der anderen Move ist dann an der parallel zur Strafraumgrenze entgegen und dann mit rechts drüber schießen.
Er hat sich nie ernsthaft durchsetzen können, was bei mir in einer 5 mündet.
Ja, da kann ich nicht viel gegen sagen.
Ja. Und du darfst dagegen über Tim Oberdorf reden.
Für mich heute der Spieler.
Der beste Fortuna?
Ja. Auf jeden Fall.
Bei mir ist es gewesen. Bei
Instagram. Ja, doch, sehe ich aber auch so. Er ist der da hinten in höchster Not immer mal wieder rettet, weil er es muss. Der auch die Abwehr so weit zusammenhält, der dirigiert, der auch im Gegensatz zu Dorland die Vorstöße, die er macht, dann auch ordentlich macht und die Zweikämpfe gewinnt.
Ja, er hat auch mal einen Foul gezogen, aber ne, grundsätzlich ist die Fehlerquote einfach deutlich niedriger heute gewesen. Ja?
Ich wäre bei einer glatten 3.
Ja, und das ist auch mein Gedanke bei ihm. Und dann komme ich zu Kenneth Schmidt auf der linken Seite. Ja, als Linksverteidiger Defensiv, muss ich sagen, hat er das okay gemacht. Ich fand, da ist über seine Seite jetzt nicht überdurchschnittlich viel passiert. Offensiv zeigt sich in diesen Spielen dann doch, dass er halt doch eher linker Verteidiger ist. Denn man kann jetzt nicht behaupten, dass er irgendwelche Impulse nach vorne geliefert hat. Und wenn das der Fall ist, habe ich immer so eine Regel im Kopf, wenn Außenverteidiger hinten gut, aber nach vorne gar nichts liefern, ist es für mich immer eine 4. Dann sage ich halt, ja,
Hauptjob ist erledigt.
Es ist so, Grundlage war da, aber du musst eigentlich mehr bringen. So, darum für mich eine 4.
Ja, gehe ich mit.
Und dann haben wir Jamil Siebert. Nein, ja. Wir haben Matthias Zimmermann, Andi.
Ja, ich mag ihn ja sehr gerne. So, das möchte ich gerne vorausstellen.
Mir ist heute, das ist viel zu blöd, irgendwelche Witze zu machen. Ich bin nicht in der Laune dafür.
Nee.
Meinen Witz zu machen.
Ja, nee, den hätte ich jetzt
du
auch nicht erwartet.
Gerne Witze machen.
Nee, das ist auch kein Witz, dass ich Matthias Zimmermann
natürlich,
mag.
Natürlich, wir alle mögen Zimmermann.
Ich mag ja Matthias Zimmermann und ich würde mir wünschen, wenn er ja wieder ein bisschen mehr der alte Zimbo wäre.
Wird er das nochmal?
Ja, wird er das nochmal. Er wird natürlich nicht mehr jünger. Das ist das Haupt, glaube ich, eines der Hauptprobleme, dass auch die Geschwindigkeit, die eh schon nie herausragend war, auch heute ein bisschen das Problem war. Er hat zwei Situationen, wo er sich auf der Außenbahn ganz schön düpieren lässt von einem Kieler Spieler. Ich weiß nicht mehr, welcher es ist. Es gibt aber so eine Szene, wo er sehr weit aufgerückt ist und den Zweikampf nicht gewinnt und dann rennt ich weiß gar nicht, wer noch hinterher rennt und fasst der Spieler bis zur Grundlinie durch. Wird Gott sei Dank nichts draus, war aber so ein Ding, wo ich dachte, ey, ihr müsst doch mal hinterherkommen. Ne? Das passiert leider auch noch ein zweites Mal, nicht ganz so explizit.
Man könnte sagen, er war defensiv ein bisschen schlechter als Kenneth Schmidt.
Wenn
man
die aber offensiv war er besser.
Genau. Das ist jetzt das Interessante, wo wir landen. Aber er leitet definitiv die Großchance von Rasmussen, die zweite nach dem Pfostenschuss ein.
Ja.
Und hat auch sonst, also ist im Spielaufbau einfach präsenter als Kenneth Schmidt auf seiner linken Seite.
Ja, ne? Deswegen ist er trotz der Defensivdefizite, die sich da heute so ein bisschen gezeigt haben.
Also es waren Defizite halt auch ein, zwei Situationen. Wort, ja. Und genau, es ist nicht so richtig was angebrannt am Ende.
Nee, aber er hat da zweimal nicht gut ausgesehen. Sagen wir mal so, bin ich bei einer 3,5.
Ja, ich glaube, das kann man im Vergleich zu Schmidt dann auch rechtfertigen. Ja, und dann bin ich bei Tim Breithaupt. Tja. Es ist zwar vielleicht nicht ganz so schlimm, wie es schon war unter ihm, aber es ist auch eher ein Rückfall in so eine unauffällige Leistung. Auch hier gab es den ein oder anderen Flüchtigkeitsfehler, Pässe, die nicht gut funktioniert haben. Er hat aber hier und da auch mal einen Zweikampf gescheit geführt, also es war kein Totalausfall.
Auch aber, hohe Ballgewinne, zweimal.
Ja, aber unterm Strich und fürs Spiel nach vorne kommt nichts rum.
Ja.
Nichts. Und das erwarte ich auch von einem Mann auf der 6, dass er zumindest was einleitet. Er muss nicht den letzten Pass spielen, ne? Aber den vorletzten oder vorvorletzten.
Ja.
Und das fehlt mir bei ihm total. Zuletzt war es 3,5, heute eher 4.
Ja.
Oh ja, und dann kommt der eingewechselte Appelkamp. Andi, da habe ich eine sehr klare Meinung.
Ja, ich auch. Ich bin gespannt, ob wir die ähnlich, unsere Meinung in die ähnlichen Richtungen tendieren. Ich hatte ja vorhin, glaube ich, schon mal, wie es so meine Art ist, gesagt, das Einzige, was mir von Appelkamps Leistung heute im Gedächtnis geblieben ist, ist ein verunglückter Seitenwechsel, der einen Kieler Konter einleitet. Ansonsten fand ich ihn sehr, sehr blass, so dass er bei mir eine 4,5 bekommt.
Was spricht gegen die 5?
Dass unser Schinter ist.
Er kam, um die Offensive zu beleben,
ja.
Und die Offensive wurde nicht belebt.
Ja.
Leitet nichts ein. Also hat vielleicht mal so verunglückte Steilpässe, die aber meistens von den Kielern dann abgefangen wurden. Für mich ist das eine 5.
Also dann nehmen wir die 5.
Kein Impuls fürs Spiel, keiner. Ja. Natürlich kann er das besser, das wissen wir alle, aber darum geht's ja heute.
Ja. Ne?
Ja, kommen wir zu Anwar El Asuzi. Gar nicht so einfach zu bewerten heute, finde ich. Hat gute und schlechte Dinge in seiner Leistung. Gut ist natürlich wie immer aggressive Leader.
Ja.
Schlecht ist, dass er dabei manchmal ein bisschen überhastet wirkt und dabei auch Fehler macht. Gut hingegen, dass er ja auch zumindest zwei Torchancen hat, den einen Schuss, der relativ harmlos ist, den zweiten, den der Keeper dann noch abklatschen muss. Also er setzt auf diese Achterrolle schon Impulse und definitiv mehr Impulse als Breithaupt.
Ja.
Und heute auch mehr Impulse wieder als Muslia und später Appelkamp.
Ja.
Darum, er muss dann aber auch früher ausgewechselt werden, weil er eben diese gelbe Karte mal bei einem überhasteten Foulspiel sieht. Für mich aber dennoch überwiegt ein Ticken mehr das Positive, weshalb ich ihn bei einer 3,5 sehe.
Ja, finde ich plausibel hergeleitet.
Und dann kommen wir zu Florent Muslia. Nicht, dass ich dir da schon was vorweggenommen habe, wie ich da stehe.
Nee, ich glaube, da kann keiner der Beteiligten, weder wir noch der Trainer noch Florent Muslia, heute mit seiner Leistung zufrieden sein.
Ich glaube ja wirklich, dass er mal eine Pause braucht.
Ja, und ich glaube auch, und das haben wir hier auch schon, predigen wir jede Woche eigentlich, dass er halt auf dieser Außenposition verschenkt ist.
Er hat heute in der Mitte gespielt. Aber das sagt dann auch so viel aus, dass es schon so wirkt, als würde er außen spielen.
Ja, ich fand, er war super viel außen unterwegs.
Nee, die Außenposition gehört ja Ioa. Aber
ja, gut.
Okay. Der hat schon innen gespielt, in der Mitte. Aber da hat er natürlich auch Leute auf sich. Das weiß der Gegner ja auch.
Ja.
Darum ja auch eigentlich meine Hoffnung, dass es im Halbraum mit ihm und Appelkamp ja eigentlich besser werden sollte.
Müsste.
Aber heute wurde auch da der Gegenbeweis geliefert. Die waren beide abgemeldet, dann auch als Appelkamp auf dem Platz war.
Ja.
Das hat nicht geklappt.
Ja, Muslia hat sich heute...
Und?
Ja.
Die Standards.
Also ja.
Gott, nerven mich diese Ecken.
Ja.
Können wir bitte, wenn Appelkamp auf dem Feld ist, den mit Abstand besten Standardschützen unserer letzten 2 bis 3 Jahre diese schießen lassen, wo er wirklich diverse Tore vorbereitet hat?
Ja, mit Muslia-Ecken sind wirklich nicht gut zurzeit.
Die Ecken kommen überhaupt nicht. Da war jede Ecke beim ersten Verteidiger von Kiel gefühlt
raus. Ja, oder viel zu lang.
Oder zu lang. Also, ja, machen wir es kurz.
Ja, fünf. Ständig festgerannt. Es gab einen guten Steckpass, den Ella Susi, glaube ich, nicht bekommt.
Ja.
Ende.
Genau, Sima Suso hat nicht genug Spielzeit. Übrigens, da gibt es immer mal die Diskussion. Eigentlich, wenn so ein Spiel 11 Minuten Spielzeit, Nachspielzeit hat...
Mhm. Ob er dann
die haben sie ja bekommt. Eigentlich genug. Wir machen es aber auch, um es für uns nicht zu kompliziert zu halten und bei jedem Spieler nachrechnen zu müssen. Es zählt immer die Zeit bis 90 Minuten. Und fairerweise muss man auch sagen, irgendwann ist es dann so wenig Spielzeit, dass jede Note dann auch sehr fragwürdig dann irgendwann ist. Denn wenn du weniger als 20 Minuten so richtig hast oder gerade mal 20 Minuten, dann muss man schon sagen, ist das sehr schwer zu bewerten.
Ja.
Und dann machen wir weiter mit... Ah, ich bin dran. Cedric Itten. Ja, der war heute wieder da als Zielspieler und ja, wird dafür auch versucht, genutzt zu werden. Ich finde auch mitunter im Kombinationsspiel ist das schon okay, was er da vorne macht. Ist jetzt auch nicht so, dass er die Bälle reihenweise abliefert. Er ist nicht so gut, dann mit dem Ball sich mal selbst auf den Gegenspieler zuzugehen. Was man ihm aber auf gar keinen Fall vorwerfen kann, ist, dass er nicht da vorne ackern würde.
Ja.
Das macht er jedes Mal. Und er ist dann eigentlich auch die einzige Torchance der zweiten Hälfte, weil er sich einfach mal ein Herz fasst und einen wirklich guten Schuss rausholt, um den Keeper zu prüfen. Aber natürlich, ansonsten kommen wenig Abschlussmomente oder wo er mal, also er köpft mal hier einen Ball drüber aus einer Flanke, die aber so harmlos sind, dass wir sie auch im Spielfilm nicht genannt haben. Am Ende ist es für mich dann trotz allem eine 4. Aber
ja,
ich sag mal, es liegt nicht an ihm, sondern es liegt daran, dass er vor allem die Bälle nicht so bekommt, wie er sie braucht. Also man sieht doch, der Mann hat auch einen guten Schuss und alles. Lass den irgendwann mal einfach in eine vernünftige Abschlussposition kommen, die er nicht hatte. Dann kann da ein Tor fallen. Aber so ist natürlich bitteres Spiel für einen Stürmer, der nichts vorne drin kriegt.
Ja, und der nicht gegebene Elfmeter wäre...
Wäre sein Ding wahrscheinlich
gewesen. Wäre sein gewesen. Ding gewesen, ja.
Ja,
oder? Hätte, ja.
So sieht's aus, genau. Luca Raimund ist reingekommen. Also vielleicht noch nur 2 kurze Worte ohne Noten, aber Sima Suso fand ich wie immer, wenn er reinkommt, tatsächlich nicht so schlecht, weil die Fehlerquote so gering ist bei ihm. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Das kann ich nicht über Luca Raimund sagen, der Glück hat, dass wir keine Note geben. Ich finde, er hat null Land gesehen auf der rechten Seite, hat sich überhaupt nicht durchsetzen können da. Da ist nicht ein Impuls gekommen und klar, Rasmussen, über den sprechen wir jetzt noch, ne? Aber ich finde, es war schon leistungsmäßig ein Abfall zu ihm, ohne dass wir jetzt heute Raimund eine Note geben. Aber das, finde ich, konnten wir mal sehen. Und jetzt kannst du dann auch deine Einschätzung noch zu Christian Rasmussen geben. Aber ich wollte das nur kurz zu den beiden erwähnen.
Christian Rasmussen fand ich mit Oberdorf sicherlich den am besten zu bewertenden Spieler des heutigen Tages. Nicht nur wegen seiner... Torchance seines Schusses, den er da wirklich sich selber schön so ein bisschen zur Seite vorlegt und dann mit links rüberschlänzt. Das ist einfach ein bisschen Pech, dass der halt den 1 Zentimeter zu weit links einschlägt. Ich fand, der war auch sonst auf der rechten Seite durchaus agil.
Aber hat er sich häufig durchsetzen können?
Nee, aber das haben andere auch nicht.
Ja, nee, es aber, geht ja nicht also um andere jetzt.
Es
geht ja um ihn.
Ich bin ganz,
weil du gerade sehr positiv bist und das klingt ja dann, als hätte er ein richtig gutes Spiel gemacht.
Da ich bin insgesamt bei der 3,5.
Ja, da würde ich mitgehen, weil ich dafür fand, also er hatte diese kurze Phase vor der Pause, die war essentiell also hatte essentiell mit ihm zu tun. Insgesamt sieht man aber auch in der Partie auch das Problem bei Christian Rasmussen. Es ist nicht konstant da. Er ist nicht konstant der Dreh- und Angelpunkt, wo der Gegner ins Schwitzen kommt, wie man das manchmal mit sehr guten Spielern eben hat. Ne? Klar, er ist auch jung und muss das lernen, aber man sieht, dass er eigentlich ein Spieler ist, der für uns den Unterschied machen kann. Der Gegner natürlich auch darauf vorbereitet ist und er trotzdem sich aber in solchen Phasen mal durchsetzt.
Ja.
Nur da muss mehr kommen in der zweiten Halbzeit. Ist da passiert da
ja, das nichts stimmt.
Mehr. Wie gesagt, er kommt schon mal vorbei und gibt auch mal eine Hereingabe. Das hat er dann Luca Raimund vorausgehabt, von dem halt das alles nicht kam. Aber ja, also wir wollen auch nicht zu positiv sein. Darum finde ich 3,5 durchaus gerechtfertigt. Ja, und dann sind wir bei einem Schnitt von 4,0.
Boah.
Der ist etwas besser als die beiden Heimspiele gegen Nürnberg und Braunschweig. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Es war nicht ganz so desaströs, aber der Frust bei uns rührt natürlich aufgrund der Tatsache, dass es jetzt einfach sehr, sehr häufig diese Art von Spiel gibt und wir haben inzwischen, also ich vielleicht full disclaimer, wir haben jetzt Pause gemacht, wir sind jetzt im Zug von Hamburg nach Düsseldorf.
Ja.
Wir haben in Hamburg uns die Höhepunkte erst angucken können. Und ich fand es sehr interessant, dass, und ich möchte es betonen, dass wir das nicht vorher irgendwelche O-Töne gehört haben, weil es wirklich heute sehr knapp alles zeitlich bemessen war. Aber dass Kastenmeier genau unseren Punkt auch herausgehoben hat, dass es gerade nicht um eine bessere Taktik geht oder solche Dinge, sondern wirklich es eine Mentalitätsfrage gerade ist. Und ich finde, das hat man in der Partie gesehen und ich finde, das ist auch einer der Gründe, warum wir langsam den Kaffee so richtig aufhaben, weil wir da überhaupt keine Besserung erkennen und dann sind wir eben nochmal aus meiner Sicht beim Trainer, wo man auch sagen muss, ja Markus, wann, wir erwarten ja jetzt nicht hier Zauberfußball, aber wann schaffst du es denn bitte, den Brustlöser mal zu machen, also ne, hinzubekommen?
Ja.
Wir müssen gerade nicht über Taktik reden. Ich will einfach mal erkennen, dass diese Mannschaft wieder ein bisschen befreiter spielt. Ich weiß, das kann nur über Siege kommen, aber als ob ich jetzt da die Lösung hätte, wie man das macht. Mein Gott, also offenkundig haben wir hochbezahlte Trainer, das in der zweiten Liga nicht mal, aber das ist ein massiver Kritikpunkt, dass dieser Wechsel nicht nur verpufft ist, sondern dass das gefühlt immer schlimmer wird. Also die zweite Halbzeit, das kann doch nicht wahr sein, dass wir das so spielen. Es
gibt einen Torschuss in der 90. Minute, das ist wirklich...
Ich sage ganz ehrlich, ich habe total die Schnauze voll von den Kommentaren hinterher wieder. Ja, eigentlich waren wir die bessere Mannschaft. Ja, sehe ich auch in den Daten, aber sehe ich nicht am Ergebnis, sehe ich am Ende... fühlt es sich auch nach der zweiten Halbzeit davon zu reden, dass wir ja die beste Mannschaft waren, da habe ich mich schon vorher, bevor ich das gelesen habe, drüber aufgeregt eben, weil ich habe es kommen sehen, ich habe es eben doch vorausgesagt, dass genau das Gelaber wieder kommt. Und nee, Markus, so geht das nicht. Du kannst das nicht die ganze Zeit jetzt hier schön reden. Da haben wir überhaupt nichts davon. Und ja, daher der Frust darum. Es war jetzt nochmal eine lange Eloge am Ende.
Ich möchte nur noch einmal sagen, ich habe auch noch einen O-Ton eben gelesen, wenn man die Tore nicht macht, dann verliert man halt so ein Spiel. Wo ich denke, ja, aber du bist also das...
Ja, vor allem, wenn man keine Torchancen in der zweiten Halbzeit herausspielt.
Ja, und diese, ja, da verliert man halt ein Spiel. Also das ist vielleicht jetzt eine
ja, ist dann eine Verkürzung, auch vielleicht auch aus dem O-Ton heraus, aber also die, ne, es ist nicht die Zeit mehr, um Dinge schön zu reden und sich auf die Schulter zu klopfen, weil man doch einen höheren X-Goals-Wert hatte,
richtig,
etc. Sondern es ist die Zeit, in die Köpfe der Spieler reinzugehen. Und wenn du es nicht schaffst als Trainer, dann muss es leider doch nochmal ein anderer versuchen.
Ja.
So kennt ihr uns nicht, ne? Ja, aber man merkt, wie tief der Stachel mittlerweile sitzt. Und das ist eine Saison, die so albtraumhaft mittlerweile ist.
Ja.
Das macht was mit einem. Das muss man so einfach sagen.
Schiedsrichter Felix Bickel hat nicht nur bei uns im Ansehen gelitten, weil er seine Oats haben wollte.
Es ist immer noch eine Unterstellung, das müssen wir sagen. Wir sind uns nicht sicher, ob er das wirklich im Hotel war. Ich habe mich auch nicht umgedreht.
Ja, der Oatsmann hat heute gepfiffen und ich fand, er hat eine eher nicht so gute Leistung abgegeben. Für mich eine 4,5. Keine krassen Fehlentscheidungen.
Das ist dann immer der Punkt bei so einer Note, ne?
Ja, aber es kommt immer aus der Emotion heraus, Torf, du kennst mich. Für mich eine 4,5. Vielleicht machen wir eine 4. Komm, wir machen eine 4 draus. Keine krassen Fehlentscheidungen. Das hat beim VAR-Check alles lang gedauert, kann er persönlich nichts für. Insgesamt
war aber korrekt,
genau.
Nach der aktuellen Regel ist das dann halt abseits,
auch genau.
Wenn es ein Müh ist.
Ja, es ist die Schulter, das ist, ich sag mal, 10 Zentimeter oder sowas. Ne? Ja. Das ist halt in so einer deswegen kann Dauerland da auch nichts für.
Genau.
Zweikampfbewertung teilweise arg kleinig gegen die Fortuna. Ich fand es aber zum Beispiel gut, dass er bei der, ich glaube, das ist Breithaupt, der eine Grätsche da ansetzt, wo der Spieler dann sich über einen halben Platz rollt von Kiel und irgendwas provozieren will.
Aus meiner Sicht war das gar nichts.
Genau. Und da hat er sich halt nicht drauf eingelassen, hat auch die gelbe Karte gegen Torhüter hintergegeben. Insofern aufgrund der aus meiner Sicht nicht immer glücklichen Zweikampfbewertung eine 4.
Ja, ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass jeder 50-50-Zweikampf immer für Kiel gegeben wurde. Und Kiel hat da auch viel draus gemacht. Da müssen wir auch ganz kurz noch drüber reden, wie viel Kiel gerade Zeitspiel in der zweiten Halbzeit gemacht. Darum, so gesehen, möchte ich zumindest auch lobend erwähnen, dass er 11 Minuten hat nachspielen lassen.
Ja.
Und auch zum Beispiel den Torwart dann gelb gegeben hat von Kiel, weil Kiel doch im Grunde bei jedem Foul, das für sie gepfiffen wurde, am Boden liegen geblieben ist und sich behandeln ließ.
Ja.
Also wirklich
unangenehm.
Unangenehm. Aber insgesamt war ich auch nicht zufrieden mit der Leistung des Schiedsrichters, was natürlich so ein Spiel dann auch nicht gut tut, muss man sagen. Ich habe Spielnote 3,5 bei Instagram gegeben. Mhm. Ich habe schon Kritik von Uwe gehört, dass das eigentlich ein grauenhaftes Spiel gewesen sei. Lasse ich mich drauf ein, mir ist die Spielnote heute total egal. Vielleicht war es auch 4,5, whatever. War aus meiner Sicht, hatte es schon ein paar Momente in der zweiten Halbzeit, war zumindest spannend, aber stimmt schon, kaum Torchancen und so, vielleicht eher was im Viererbereich. Und ich verlese nochmal die Noten. Also Florian Kastenmeier am Tor kriegt die 3,5, Matthias Zimmermann rechts die 3,5, Tim Oberdorf die 3, Jesper Dorlan die 4 und links dann Kenneth Schmidt die 4, auf der 6 Tim Breithaupt mit der 4, davor Anwar El-Assoussi mit der 3,5 und Florent Muslia mit der 5. Auf der rechten Seite Christian Rasmussen mit der 3,5, links Emanuel Ioa mit der 5 und vorne in der Spitze Cedric Itten mit der 4, eingewechselt und benotet dann noch Moritz Heyer mit der 3,5 und Schinter Appelkamp mit der 5. Und dann kommen wir zu einer Mannschaft, bei der läuft es gefühlt noch schlechter. Die haben auch heute verloren. Wieder 0-1. Nämlich dem 1. FC Magdeburg. Und da ich schon weiß, was der Thomas uns dazu erzählt hat, weiß ich, dass er auch gerade, sagen wir mal, stimmungsmäßig auf einem ziemlich ähnlichen Level ist wie wir. Wir hören also Thomas vom Nur der FCM Podcast zur Einschätzung der aktuellen Lage in Magdeburg.
Ja, hallo ihr beiden und Grüße nach Düsseldorf. Thorsten, du hast mich ja gebeten, die eine oder andere Frage mal versuchen zu beantworten. Grundsätzlich, glaube ich, hast du hier wieder sehr, sehr gute Fragen gestellt, die ich jetzt in der Kürze der Zeit, sage ich mal, gar nicht so detailliert beantworten kann. Das sind sicherlich auch Dinge, die ein bisschen schwieriger zu beantworten. Ich versuche es trotzdem mal und fange jetzt einfach mal an. Ja, Frage 1, warum hat es mit Markus Fiedler als Nachfolger von Christian Tietz letztendlich nicht geklappt? Boah, das ist natürlich eine schöne Einstiegsfrage. Gar nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube tatsächlich, inzwischen bin ich der Meinung, egal wer da als neuer Trainer gekommen wäre, das hätte wahrscheinlich nicht funktioniert, weil die Mannschaft dann doch insgesamt zu sehr schon auf diesen Christian Tietz-Fußball, den er hat spielen lassen, einfach zugeschnitten war. Und das hat man ja auch gemerkt, komme ich gleich noch ein bisschen genauer drauf, als Sander das auf seiner Eröffnungs-PK damals gesagt hat, als er hier neu anfing, dass das doch viel eben auch dazu beigetragen hat. Ich komme da gleich genauer nochmal drauf, aber ich glaube, wie gesagt, ist letzten Endes egal, welcher Trainer geworden wäre. Ich glaube, es hätte einfach nicht funktioniert, weil Christian Tietz auch sehr, sehr lange da war und da eben auch die Mannschaft so hat spielen lassen, wie er das eben wollte, und dass es für einen neuen Trainer sehr, sehr schwer gewesen wäre. Jetzt wird das Duo Pascal Ewald und Patrick Sander weitermachen. Hast du ein besseres Gefühl bei ihnen? Boah, das ist auch eine gute Frage. Grundsätzlich leider nein, muss ich sagen. Es hat aber weniger oder rein gar nichts mit den beiden als Trainer zu tun, sondern sieht einfach daran, dass die Mannschaft die gleiche bleibt. in den ersten zwei Ligaspielen hat man ja schon diesen Wechseleffekt, den man gerne will, wenn man einen neuen Trainer oder wenn man einen Trainer austauscht, den hat man gehabt. Man ist in die Köpfe reingekommen offenbar und hat Dinge eben wieder so ein bisschen zurückgestellt in Richtung Christian Tietz Fußball, also mehr Ballbesitz, dann auch in eine etwas andere Herangehensweise im Defensivbereich. Fiedler wollte ja ein bisschen mehr oder Fiedler wollte mehr Raumdeckung spielen, um da eben nicht so anfällig zu sein bei Kontergegenstößen und auch bei gegnerischen Umschaltsituationen. Hat, wie man ja weiß, nicht so geklappt. Da hat Sander wieder ein bisschen umgestellt, ist wieder mehr in Richtung Manndeckung gegangen, auch wieder mehr in Richtung mehr Ballbesitz, auch wenn das Spiel gegen Münster das nicht so hergab, weil da hatten wir tatsächlich in Anführungsstrichen nur 30% Ballbesitz, aber haben eben 2-0 gewonnen. Also daran sieht man auch wieder, Ballbesitz ist eben nicht alles. Aber grundsätzlich hat man dann aber auch in Bochum schon wieder gesehen, wenn dann so dieser Effekt bei einem Trainerwechsel in die Köpfe reinzukommen weg ist, wenn es dann wieder mehr ins Sportliche geht, wird es dann wieder schwieriger. Mal sehen, wie das jetzt, wir nehmen ja, oder ich schicke euch diese Sachen ja vor dem Paderborn-Spiel. Mal gucken, wie es dann aussieht gegen Paderborn. Ob es da jetzt auch wieder Besserungen zu sehen gibt, aber ich fand, gegen Bochum war es vor allem defensiv auch schon wieder nicht so gut und da hat man auch wieder die gleichen Fehler gemacht, die man schon unter Fiedler gemacht hat. Deswegen wird es sehr, sehr interessant sein, wie das jetzt mit Ewald und Sander weitergeht, aber nochmal überhaupt keinen Vorwurf an die beiden Trainer, weil die müssen ja mit dem arbeiten, was sie an Spielern da haben. So, im Sommer kamen einige neue Spieler, Ulrich Bräunig mit Abstrichen, Geschwil Grieb kommen kaum Neuzugänge zum Einsatz, konnten die Abgänge wie die von Karls, Elan Kuri und Bortschul nicht kompensiert werden. Und gibt es trotzdem Dinge, die bei den neuen Spielern Hoffnung machen? Ja, kann man so sagen. Also die Sommerneuzugänge, ich würde sogar sagen, bis auf Ulrich, der als einziger Spieler regelmäßig spielt, kurioserweise der den Fiedler aus Stuttgart mitgebracht hat, der Bengel macht Hoffnung. Auch wenn er natürlich, das sieht man eben auch, in bestimmten Dingen einfach noch sehr roh ist, aber das ist normal in seinem Alter, das ist auch überhaupt kein Vorwurf. Aber er ist derjenige bei uns, der von den Neuen am meisten Hoffnung macht. Bräunig muss in meinen Augen noch nachweisen, dass er ein Stürmer ist, der auch in der zweiten Liga regelmäßig treffen kann. Bisher ist das, ja, ist vielleicht ein bisschen hart, aber bisher ist es dann doch eher ein laues Lüftchen da vorne. Grieb hat stark angefangen, hat auch immer wieder Momente, wo man sagt, okay, Das könnte gut werden. Und dann hat er aber auch wieder Spiele, oder wo du denkst, boah, mal gucken, ob das wirklich was wird. Also das ist sehr, sehr durchwachsen, die Sommertransferperiode bei uns. Und muss man eben auch abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Aber ja, Großhoffnung macht eigentlich nur Ulrich. Und mit Abstrichen eben Grieb beim Rest, muss man sagen, muss man abwarten. Die Abgänge von Karls, Bortschu und Elan Kuri, natürlich, die fehlen ja knapp 60 Scorerpunkte in der letzten Saison. Die musst du erstmal auffangen. Und das ist einfach nicht gelungen. Bortschu hat auch ein bisschen gedauert. Also Bortschu wurde ja dann in meinen Augen so in der Rückrunde dann der Typ Spieler, der dann eben war. Also in der Hinrunde hat er auch ein bisschen gebraucht. Die Hoffnung habe ich so ein bisschen bei Ulrich, dass es da auch so kommt, dass er die Hinrunde einfach noch so ein bisschen benötigt, um in einigen Dingen dann auch in der zweiten Bundesliga anzukommen und dann auch in der Rückrunde dann eben richtig stark zu sein. Kars muss man nicht drüber reden. 19 Tore, 6 Vorlagen. Die musst du erstmal ersetzen. Auch wenn natürlich von den 19 Toren 7 oder 8 auch in 3 Spielen gemacht wurden. Aber das ist grundsätzlich, er wusste eben, wo das Tor steht. In der Liga bei uns. Und so ein Spieler fehlt uns jetzt einfach, muss man einfach sagen. Elan Kuri, ja, im Mittelfeld natürlich sehr, sehr stark gewesen. Und ich glaube auch in 21 Spielen 11 oder 12 Scorer. Also, das merkt man dann schon und auch seine strategischen Fähigkeiten, gerade auch seine Situationen, wo sowohl seine Pässe als auch seine Dribblings im Zentralmittelfeld, die fehlen uns natürlich schon. Welche Gründe gibt es sonst aus deiner Sicht für den schlechten Start? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, sind natürlich auch unsere vermeintlichen Leistungsträger nicht in der Form, in der sie im letzten Jahr waren. Jetzt ist natürlich immer noch die Frage offen, war das letzte Saison einfach eine extreme Delle nach oben? Wenn man Leistungen wie die von Mathiesen sieht, muss man derzeit sagen, ja, es war eine Leistungsdelle nach oben. Mathiesen spielt für meinen Geschmack katastrophale Saison. Und ja, mal gucken, wie das weitergeht. Jetzt haben wir natürlich auch durch die Verletzten im Abwehrbereich große Probleme. Jetzt fallen Heber und Uwone auch noch länger aus. Müller genauso. Und ja, muss man sehen. Ansonsten, ich habe es ja schon gesagt, sicherlich auch einfach diese Umstellung von Tietz auf Fiedler. Einfach in einer Art und Weise des Fußballs. Das hat die Mannschaft vielleicht nicht so vertragen, wie man sich das vorstellt. Und ja, ansonsten lässt sich das von außen natürlich auch schwer beurteilen. Wie blickst du auf den Rest der Saison und speziell das Spiel in Düsseldorf? Es wird sehr, sehr schwer. Also, Rest der Saison wird sehr, sehr schwer. Mir fehlt noch so ein bisschen die Fantasie, wenn man die Mannschaft derzeit sieht, wie wir noch auf, ich sag mal so, 37 bis 40 Punkte kommen wollen. Wie gesagt, ich nehme jetzt das hier vor dem Paderborn-Spiel auf. Mal gucken, wie das dann nach dem Spiel aussieht. Aber grundsätzlich mache ich mir da nicht so große Hoffnungen. Habe natürlich trotzdem den Wunsch, dass das funktioniert. Zum Beispiel bei euch. Ich meine, bei euch kriege ich jetzt ja auch gerade ein bisschen. Ihr musstet ja auch den Trainer wechseln. Denke aber, dass das zu dem Zeitpunkt bei euch besser aussieht, weil ich schon davon überzeugt bin, dass Markus Anfang eurer Mannschaft eine Spielidee mitgeben kann, die am Ende funktioniert, weil einfach auch die individuelle Qualität bei euch einfach höher ist als das, was man gerade sieht. Von daher muss man sehen, lass mich da auch mal zu einem Tipp hinreisen und sag einfach mal, wir spielen bei euch 1-1. Ja, in diesem Sinne, schöne Restsaison noch. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß bei eurer 100. Sendung. Und ja, dann auf ein schönes Spiel gegen euch und auf eine schöne Restsaison. Und ich denke, wir werden uns auf anderer Ebene dann auch mal wieder hören und vielleicht auch sogar noch mal sehen. In diesem Sinne, macht es gut und habt noch einen schönen Tag.
Ja, ich habe, glaube ich, nicht zu viel versprochen, was die Stimmungslage dort betrifft. Und das bringt uns natürlich auch mit Blick auf die Tabelle auf das nächste Spiel. Das ist ein, wie sagt man so schön, Do-or-Die-Spiel?
6-Punkte-Spiel.
Ein Do-or-Die-6-Punkte-Spiel. Das Heimspiel gegen Magdeburg. Fortuna muss das gewinnen. Aktuell fühlt man nicht wie, außer dass der Gegner noch schlechter drauf ist. Aber ganz ehrlich, das war Braunschweig beim ersten Anfangsspiel auch.
Stimmt.
So. Und es ist einfach nicht der Tag, die Zeit, in der wir viel Hoffnung machen können. Der einzig positive Aspekt ist vielleicht, es sind 2 Wochen. Wir haben vielleicht auch Zeit, ein bisschen Wunden zu lecken. Ich weiß nicht, ob Leute wie Lündahl in den 2 Wochen zurückkommen. Vielleicht nicht. Christopher Lenz, aber Startelf sehe ich noch nicht.
Nee.
Aber vielleicht ist das einer, der uns ein bisschen was geben kann. Man weiß es nicht. Mentalität ist ein Problem. Ich war ja eigentlich der Meinung, bin es grundsätzlich immer noch, dass Dorlan und Oberdorf besser zueinander finden und man das jetzt vielleicht nicht auseinanderreißen sollte. Mhm. Aber uns fehlt vielleicht auch ein bisschen Mentalität der Weister. Vielleicht muss man auch systematisch nochmal was machen. Vielleicht eine Dreierkette mit den Dreien.
Um der Weiß in die Mitte?
Nee, nicht in die Mitte, auf links.
Auf links, okay, ja gut. Ja.
Würde man dann vielleicht Kenneth Schmidt opfern. Wir haben gerade nicht so viele Alternativen, vielleicht Ioa dann als Schienenspieler.
Ja.
Und auf der rechten Seite muss man jetzt sehen, was da mit Zimmermann ist, ob man da Rasmussen nimmt, wo man natürlich dann die offensivere Variante hätte, aber muss man ja vielleicht auch irgendwie gegen Magdeburg.
Ja.
In der Zentrale sind die Alternativen noch rarer gesät. Ne? Zu Breithaupt haben wir dann höchstens vielleicht Haier als Alternative. Der drängt sich jetzt aber auch nicht mit voller Kraft aus. Ich denke an Ella Susi, führt keinen Weg vorbei. Und vielleicht ist im Moment bei Muslia und Appelkamp die Antwort Danny Schmidt in der Mitte mal. Einfach ja. Beide auf die Bank, auch das Zeichen setzen, zu zeigen, das ist gerade schwierig. Oder Appelkamp nochmal von Anfang an, war heute vielleicht etwas kurz. Cedric Itten in der Mitte, müssen wir nicht drüber reden.
Ja.
Es ist schwer zu sagen. Ich mag gerade auch gar keinen Tipp da abgeben. Aber es muss was kommen jetzt bald. Sonst muss man aus meiner Sicht auch nochmal auf der Trainerposition reagieren. Wenn wir die nächsten zwei Spiele nicht punkten, dann ist das Thema Anfang für mich persönlich durch.
Ja, dann brennt der Baum auch so richtig, ne? Das ist Magdeburg und Dresden, ne?
Ja. Da muss mindestens mal
vier Punkte müssen das mindestens mal sein.
Und wenn das nicht kommt, dann müssen wir ernsthaft darüber reden, ob das in dieser Konstellation weiter Sinn ergibt.
Ja.
So sehe ich das. Die Zeit der Geduld ist ehrlicherweise bei mir aufgebraucht. Und jetzt werdet ihr sagen, aber Thune war der so lange ruhig und geduldig. Ja, Thune hat auch vorher massiv abgeliefert und hat sich das verdient gehabt. Ich weiß nicht, auf welcher Grundlage sich aktuell Markus Anfang bei uns Geduld verdient hat.
Ja. Aber ich sag mal so, massiv abgeliefert ist vielleicht das richtige Stichwort. Wir haben massiv abgeliefert in der Vorbereitung unserer 100. Folge. Wir werden das jetzt noch ein letztes Mal droppen hier. Wir freuen uns, euch alle am Donnerstag, den 13.11. um 19.30 Uhr in der Rettemattengbar zu treffen.
Und komm, einen letzten Tease für unseren Fortuna-Stargast. Also wir haben eigentlich zwei, aber der eine ist ein Ex-Spieler. Und sagen wir mal, also 3-4 Punkte zu ihm. Mal gucken, ob es reicht. Also er hat über 250 Spiele für Fortuna in Liga 1 und 2 absolviert.
Oha.
Wir haben ihn vermutlich alle, die ihr zuhört hier, würde ich jetzt sagen, also auch die jüngeren Leute, live spielen sehen.
Ja, das ist gut möglich.
Also jeder von euch kennt ihn. Er ist immer noch im Verein. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den letzten Punkt sage oder muss das reichen?
Also ich weiß noch nicht, wer es ist. Für mich erschließt sich das nicht, aber ich lasse mich auch überraschen, wenn du uns da...
Okay, letzter Punkt, dann ist es fast verraten, befürchte ich. Ja, nee, den letzten sage ich nicht. Ich will nicht zu viel verraten.
Dann bin ich mal sehr gespannt, wen du uns da organisiert hast.
Ja, wenn die Katze uns vor die Tür legt. Andi, ich darf dir an diesem tristen Sonntagabend das Tschüss anbieten, aber freue mich auf die 100. Folge mit dir in wenigen
Augenblick. Ja, ich nehme diese Aufforderung zum Tschüsssagen an, leite die weiter an alle unsere Zuhörenden. Macht es gut, wir sehen uns am Donnerstag und haltet die Ohren steif, die Köpfe oben, es wird schon alles irgendwie werden.
Macht es gut.